Wir haben den 20.12.1923. Der Yogakurs ist schon gebucht. Es ist dunkel, es ist kalt, es ist gemütlich. Es ist die Woche vor Heiligabend. Willi, wo erwische ich dich gerade? Um Markus Lanz zu zitieren, der seinen David Precht-Freund fragt.
Das habe ich noch nie verstanden. Was haben die zwei da am Laufen?
Jetzt mal ja, uns, erzähl ich dir gleich.
Aber wo du mich
erwischst. Aber wo erwische ich dich gerade, Willi? Wo erwische ich dich?
Was geht dir durch den Kopf? Ich habe gerade auf mein Handy geschaut, deswegen dachte ich so, oh, jetzt wurde ich exposed. Jetzt muss ich kurz gestehen, dass ich gerade natürlich den Bitcoin-Kurs gecheckt habe, was sonst. Nein, Quatsch. Wo du mich erwischt. Ja, ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob ich schon in Weihnachtsstimmung bin und um es kurz zu halten, nein.
Alright.
Und du gut. So, wo erwische ich dich denn gerade?
Das darf man nicht zurückfragen. Du musst so eine total, eigentlich musst du die Antwort geben, die du immer gibst, weil Richard David Precht sagt auch immer, ja, wie immer, in meinem Büro beim Schreiben. Ich bin nämlich der sehr Typ, beschäftigt.
So der ungefähr. Typ, der geht mir sowas von auf den Keks, weil er hat ja von vielen Dingen Ahnung, ne? Und sei ihm auch gegönnt.
Aber, sag mir Ahnung oder Meinung. Also es ist so eine Mischung, ja.
Naja, er verkauft es als Ahnung, aber es ist wahrscheinlich seine. Aber in manchen Themen hat er so gar keinen Plan. Und dann denke ich mir so, hör auf, es so zu verkaufen, als hättest du den Plan. Weil das macht er verdammt gut, das muss man ihm lassen. Er kriegt es echt so dargestellt, als hätte er so den ultimativen Plan. Und letztens hat er wieder was von Elektroautos und hier Dinges, wie heißt denn das, hier Wasserstoff erzählt. Mhm. Und ich habe ihm zugehört, so 2,5 Millisekunden, dann hat mein Auge gezittert, mein Puls ging auf 180. Ich habe so zwei Fäuste geballt, dachte mir so, nein, weiter swipen. Und dann bin ich auf TikTok weitergegangen. Und dann habe ich was Cooles entdeckt. Es gibt momentan einen neuen Trend, muss ich jetzt kurz von berichten. Und zwar gibt es ein Lied. Und immer wenn jemand irgendwas so macht, wo du denkst, boah, du bist gerade voll der Underdog. Und eigentlich schaffst du es wahrscheinlich nicht. Aber alle finden es geil, dass du es probierst.
In so bei Fort Niner damals hier, 100% Power of Will.
Und weniger so Motivation, sondern eher so, hey, go little Rockstar, du schaffst das. So auf diese Art, ne? Und dann gibt's ein Lied dazu und ich fand das so geil, weil das hat so eine geile Melodie und du denkst dir so, ja, das ist so ein bisschen süß, aber auch ein bisschen motivierend. Und dann gucke ich nach dem Lied, wollte mir das mal anhören und dann stelle ich fest, das, was du hörst, ist go little Rockstar. Was aber der Songtext sagt, ist Pope, also der Papst, ist ein Rockstar oder ist a Rockstar. Und dann dachte ich mir so, ah, wie kann man einen mehr enttäuschen als ein Lied, was Leute motivieren soll, in Wirklichkeit
ein Kirchenlied sagen zu lassen, ist.
Der Papst ist ein Rockstar. Und ich dachte mir so, danke, schon wieder ist irgendwas in mir drin gestorben. Und wir haben gerade erst Montag. Gott verdammt.
Aber ein Lied, das genau das beschreibt, finde ich, was du sagst, ist eigentlich ganz schön, ist von Dexter, Fahrtwind. Das ist ganz schön. So, der Refrain ist so ein bisschen so, guck Mama ohne Hände, guck Mama ohne Hände. Mhm. Und es rollt mit dem Fahrtwind so, guck mal, ich kann Fahrrad fahren ohne Hände, guck mal, ich bin voll cool, es läuft einigermaßen und ich krieg das irgendwie einigermaßen hin.
Ja, aber das Problem ist, wenn du Migranteneltern hast, dann ist so, wie mit Hände, los, ohne Hände. Das ist nie was genug, weißt du? Dann schaffst du schon, Fahrrad zu fahren, so mit 3,5. Du bist schon sowieso der Spätzünder, weil die meisten schon mit so einem 6 Monaten Fahrrad fahren können.
So, oh, guck mal. Wie deine arme Mama. Oh, deine Mama ist so lieb.
Ich war nur Spaß. Was soll denn passieren? Aber das Bild ist lustig, ne?
Das Bild ist wirklich witzig. Vor allem, wenn man sich deine Mama vorstellt, wie sie das sagt. Naja, und dann mal kurz zu Richie zurück. Pass auf. Wo fange ich dich ab? Richard David Precht hatte witzigerweise bei mir am Lehrstuhl damals in Pädagogik die Stelle quasi 3 Generationen vor mir. Der war quasi wissenschaftlicher Mitarbeiter, da wo ich wissenschaftlicher Mitarbeiter war, im Prinzip. Mhm. Und das war sehr lustig, weil meine Professoren sich quasi immer so ein bisschen über ihn lustig gemacht hat. Weil er halt genauso wie das, was du gerade beschrieben hast, und genauso wie man ihn quasi kennt, auch damals war. Einfach ein bisschen überheblich. Also, und mit ein bisschen meine ich ein bisschen drüber so. Weil, genau wie du es richtig gesagt hast, ich habe ja hier auch 2 Bücher, glaube ich, von ihm stehen oder so. Weil ich finde, dieses erste, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, fand ich ein ziemlich cooles Buch. Wenn man sagt, okay, ich habe ein bisschen Bock auf Philosophie und will das irgendwie, habe ein bisschen Plan schon aus der Schule noch. Mhm. Und will mal so einen Rundumschlag durch die Philosophie haben. Einfach so schön. Man könnte sagen, also ich finde, wenn man ihn beschreiben müsste, wäre er so der der Popstar unter den Philosophen so ein bisschen. Weißt du, so jemand, der so leicht verdauliche Philosophiekost so ein bisschen macht.
Ja, das ist, wenn du halt mit 2,5 Promille in der Kneipe mit deinen Kumpels ein bisschen philosophieren willst und dann in der Lage sein willst, ab und zu mal einen bekannten Namen eines Philosophen mal so zu droppen. So.
Einen bekannten Namen, stark.
Ja, was?
Hey, wegen Kant, in bekannt.
Ach so, genau, deswegen habe ich genau diese
Die Wörter ZuhörerInnen, gewählt. Die applaudieren gerade. Die stehen gerade im Zug und sagen, wow, Willi, das war überragend.
Gern geschehen. Ich habe kurz in die Kamera gezwinkert. Niemand hat's gesehen.
Ja, aber genau
das
dafür.
Ist für mich ja. Da, ne, also das ist das, was du danach kannst, eben so ein paar Namen droppen. Und hoffentlich im richtigen Kontext, je nachdem.
Absolut. Genau, will ich auch so sagen, und mir hat das Spaß gemacht, so ein bisschen zu lesen und eben so, ach so, ja, stimmt, das hast du mal gelernt, ach so und das, und nette Gedanken und so. Also es ist so, wie so eine, wenn du hier bei, keine Ahnung, wie heißt diese Meditations-Apps, wenn du dann irgendwie so eine Traumreise machst und dir jemand 5 Minuten so ein bisschen erzählt, hey, denk mal darüber nach, ist doch irgendwie ganz nett, und man träumt sich da so ein bisschen rein, dafür finde ich das irgendwie total nett. Mhm. Aber dass er jetzt seit, keine Ahnung, seit 5 Jahren oder so, er hat ja seine eigene Show damals irgendwie auf ZDF, Neo oder so, glaube ich, gehabt, wo er unter dieser Lampe saß, alleine, und dann immer so einen Gesprächspartner hatte. Und da fing es auch immer so an, dass auf einmal von so jemandem, der so ein bisschen Philosophiegeschichte zusammenfasst und vielleicht sich mal ein Thema rausfasst, wie zum Beispiel Liebe oder so, wo es ja nett ist, wenn sich jemand Gedanken darum macht und einfach so einen Aufsatz darüber schreibt quasi und man denkt so, ach, interessant, so. Auf einmal wurde er zum, ich weiß gar nicht, ob das selber an ihm lag oder ob das die Medien gemacht haben, die bösen Medien quasi gemacht haben, dass die gesagt haben, pass auf, du bist unser Universalgelehrter der Neuzeit, so. Du bist unser Immanuel Kant von jetzt, du bist unser Hegel.
Warte mal ganz kurz, ich möchte noch hinzufügen, in diesen Pool der Universalgelehrten schmeiße ich den Harald Lesch noch mit rein und den Yogeshwar, oder wie der Typ heißt, weil das sind für mich genau der gleiche Schlag Mensch. Aber ich wollte es nur in den Pool mit reinwerfen. Nur damit wir wenn wir jetzt da gleich draufschlagen, damit die alle in einem Sack sind, dann müssen wir 3 miteinander kloppen.
Aber ich weiß nicht, ob wir Harald Lesch nicht da rauslassen müssen.
Nee,
nicht
der Typ ist genauso Banane.
Ohne Echt? Scheiß. Ich dachte, er bleibt nur in seinem komischen Physik-Kosmos
Das macht er gut. Der Typ erzählt ja mittlerweile was über Keto-Diäten und über Aliens. Danach kommt er und erzählt dir was, wie das bedingungslose Grundeinkommen funktionieren soll. Im gleichen Atemzug ist er Impfexperte. Und wenn er sich kurz mal bückt, um seinen dicken Zeh mal kurz zu berühren, dann fällt ihm auf, er hat lange nichts mehr dazu erzählt, warum die Gesellschaft auf einmal so dominiert wird von dem links gedrehten Woke-Mob, der uns alle irgendwie vernichten möchte.
Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, was wäre ein netter Astrologe, Astronom, der irgendwie ein bisschen was so Älteres erzählt. Und das macht er ganz gut. Er ist
zu einem Horoskop mutiert, weil er erzählt irgendwie alles, was irgendwie so halb stimmt, aber halb auch nicht. Und irgendwie fühlt sich jeder angesprochen. Also.
Okay, dann packen wir ihn mit in den Sack. Das ist in Ordnung. Yay! So, auf jeden Fall, die dann irgendwie herangezogen werden, so für, wir brauchen für das Volk, brauchen wir jemand, der schlau reden kann und der irgendwie ein schweres Thema einfach, aber trotzdem so ein bisschen kompliziert darstellen kann, dass alle denken, oh, ist der schlau. Der sagt so, und ich verstehe es sogar ein bisschen, ich bin auch schlau, weil ich verstehe, was dieser schlaue Mensch sagt. Aber vielleicht erzählt der Bullshit, aber ist egal, ich fühle mich schlau. Also da frage ich das nicht, weil ich bin schlau, weil er schlau ist. Und das ist so, wo ich eben nicht weiß, ne, sind die da extra reingegangen? Wahrscheinlich mittlerweile sind sie extra da drin, aber sie sind da irgendwie reingestolpert, obwohl sie wahrscheinlich alle aus einer Ecke kommen, wo sie wirklich Experten in gewisser Weise sind und man sich denkt, hey, cool, das ist eine interessante Meinung oder eine interessante, auch wegen Wissenschaft oder so, womit sie sich beschäftigen. Aber warum muss man davon darauf schließen, alles zu können und zu sagen? Und dann sind die eben von ihrem Habitus so, dass sie eben nicht sagen, oh, Moment, ich bin Physiker, ich bin Philosoph, ich kenne mich mit diesem Thema leider nicht aus, sondern es ist so, ja, also ich als Physiker kann sagen, die Keto-Diät ist eine sehr sinnvolle Diät. Ah ja, was hat das mit Physik zu tun? Sehr viel. Ende. Nächste Frage. So, und das ist halt irgendwie das, was ich nicht verstehe. Und vor allem, ist letzter Punkt, wenn dann eben, wie du richtig schon gesagt hast, wenn dann auf einmal hier Lanz in dem Podcast dann, Precht in dem Podcast dann auf einmal sowas sagt wie, ja, das mit dem Impfen ist mir ja alles so ein bisschen suspekt. Und eigentlich hat er einen guten Gedanken, weil er will eigentlich seine komische philosophische Richtung mit Freiheit und will dann erklären, ja, es gibt eine soziale Freiheit und es gibt eine personale Freiheit und man muss überlegen, welche überwiegt und so, was ja smarte und okaye Gedanken, sag ich mal, sind.
Ja, ja.
Aber das halt aufzubauen auf, ja, also ich würde mein Kind ja nicht impfen lassen. Und das so in den Raum zu stellen, Und dann schalten ja die ganzen Deppen schon quasi auch ab und sind so, ah ja, dieser schlaue Mensch, der würde sein Kind nicht impfen lassen. Hm, das danach verstehe ich zwar nicht, aber er würde sein Kind nicht impfen lassen. Und er ist sehr schlau, also ist das bestimmt wichtig. Und die haben so einen Impact, diese Leute, weil sie eben diese Universalgelehrten des Volkes sind, dass ich glaube, dass sie damit manchmal nicht wissen, was sie für Unheil anrichten können, wenn sie das so sagen.
Ja, ich würde jetzt grundsätzlich sagen, es ist ja nicht in deren Verantwortung, aber da ist es eine große Debatte, ne? Wann fängt eine Verantwortung an als Person des öffentlichen Lebens und wann hört sie auf? Da gibt es ja auch sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, kontroverse Diskussionen rund um die ganzen Influencer, die dann.
Sagst du von Montana Black?
Zum Bleistift, ja. Wo es dann auf einmal heißt, naja, wenn du eben, keine Ahnung, 20, 30.000, 40.000 Follower hast auf Instagram und dann jetzt sagst, hey, ich finde das und das gut oder schlecht, musst du da irgendwie dreimal überlegen oder kannst du einfach labern, weil du hast jegliche Freiheit zu reden? Und gibt ja auch keine Antwort drauf, aber ich finde, genau da muss man halt eben sich wirklich auch, also ich würde mir selbst die Frage stellen, hätten wir jetzt Zuhörer, würde ich mich auch fragen, das, was ich jetzt sage, hat das irgendeinen Impact? Und wenn ja, ist das der Impact, den ich hinterlassen möchte? Dann kann man natürlich jegliche Motivation unterstellen und sagen, ja, macht er extra, weil der will halt, ne, dass alle Leute hier das und das geben. Also, I don't know. Aber auf jeden Fall kotzt es mich tierisch an, wenn ich Leute dabei erwische, wie sie irgendwas erzählen, von dem ich glaube, mehr zu wissen. Und dann merkst du,
Ich finde, da gehört noch ein wichtiger Punkt dazu. Und zwar, dass diese anderen Menschen dann für sich den Anspruch aber pachten, dass sie es wissen. So, weil das ist der Unterschied zu dir und mir quasi, dass wir, das ist natürlich, kann man auch sagen, das ist so ein bisschen pseudomäßig, aber dass wir eigentlich ja immer den Disclaimer davor schicken, so, ey, wir machen uns hier keine Gedanken, wir haben jetzt keine wissenschaftlichen Paper hier liegen und wenn wir irgendwas sagen, hat das jetzt nichts damit zu tun, was meine Meinung als Biolehrer zu irgendwas ist und ich erkläre dir jetzt hier nicht irgendwie irgendeinen Biowissenschaftsstoff so, sondern es ist eigentlich es sind Gedanken so und die, klar können die auch einen Impact haben, aber trotzdem machen wir sehr oft deutlich, dass es auch einfach Bullshit vielleicht ist, was wir quasi reden. Und diese Art der Selbstreflexion, ist falsch gesagt, aber der Selbstkritik, der öffentlichen Selbstkritik, sage ich mal, dass man sagt, hey Leute, ich habe keinen Plan von diesem Thema, aber wenn ihr mich schon fragt und irgendwann was hören wollt, ich würde es so machen. So. Und das ist, finde ich, nochmal was anderes, als zu sagen, also in dem Einsatz erkläre ich ganz viele schlaue Dinge, die richtig sind, und dann schiebe ich noch nach, übrigens, da habe ich kein, also irgendein anderes Thema, wovon sie keinen Plan haben, aber so verkaufen, als wäre es auch etwas, wovon sie Plan haben. Weil damit verkaufen sie sich natürlich. Ne? So kaufen die Leute die Bücher von denen und so weiter und so fort. Ne? Klar.
Ja. Ich finde, was halt was ganz cool wäre, was ja nicht alltagstauglich ist, ist, wenn du eine Sache beschreibst oder wenn du über eine Sache redest, dass du komplett öffnest, also deinen Gedankengang. Und das setzt halt voraus, dass du wie in einem Essay beispielsweise bestimmte Prämissen setzt. Nach dem Motto, mein Ziel in diesem, also wenn wir zum Beispiel über Impfung reden würden, würde ich sagen, naja, ich möchte Folgendes erreichen, für mich ist das und das wichtig, das sind meine Prämissen, das sind meine Annahmen und deswegen argumentiere ich jetzt wie folgt, um diesem Fazit zu kommen. Genau. Aber was du ja auch oft siehst, ist eigentlich nur die Argumentation und dann ein Fazit, aber die ganzen Prämissen siehst du nicht.
Und vielleicht auch nur das Fazit.
Oder nur das Fazit, oder oder einfach, weiß ich nicht, nur rumgeschreie. Und ich finde, um dann quasi als Außenstehender nachzuvollziehen, naja, hat diese Person recht? Hat sie eine gute Erklärung für etwas geliefert? Kann ich dem folgen? Stimme ich dem zu? Ja, nein? Musst du ja oft halt die Prämissen verstehen oder die Annahmen kennen. Und das ist halt immer eine Unbekannte, weswegen ich mich auch schwer damit tue, so Diskussionen in so Talkshows zu folgen. Weil wenn du dann ganz, ganz präzise zuhörst, dann stellst du fest, ja, warte mal ganz kurz, implizit trifft die Person Annahme XYZ in der Argumentation. Aber wenn eine der Annahmen nicht mit deinen Annahmen übereinstimmt, dann ist die Argumentation meistens für die Tonne. Aber dann sitzt du da und hörst dir die Argumentation an, aber es bricht ja schon mit der Annahme. Und oft wird gar nicht über Annahmen diskutiert, sondern einfach nur mit Argumenten um sich geworfen und Expertenwissen und die Statistik und jenes. Aber oft sind die Annahmen das Fundament. Und das ist halt was in so Debatten häufig viel zu kurz kommt, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall, ich vermute, dafür ist die Sendezeit zu kurz, das ist zu langweilig, ne? Erstmal Annahmen zu erklären und so, weil da kannst du erstmal nichts gegen sagen, wenn das deine Annahme ist, gut, dann ist das deine Annahme, ist eine Setzung quasi, ne? Und ich glaube, also das würde sich wahrscheinlich weniger verkaufen, so, das ist wahrscheinlich, oder Sendezeit ist zu teuer dafür, weil dann müsst ihr die ganzen Sendungen quasi um eine Stunde verlängern. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das, dieses Problem weniger auftut, wenn du die Leute kennst da, so nach dem Motto, ich verfolge die Biografie dieses Politikers schon lange, ich weiß, wie der tickt, so, sag ich mal. Und deswegen kann ich verstehen, woraus her das Argument kommt. Das Problem ist, ich bin zu Politik uninteressiert oder ne, generell zu uninteressiert an allem, um das quasi für bestimmte Menschen, die dann in diesen Talkshows sitzen, leisten zu können. Dass ich dann weiß, ah ja, klar, ich weiß, der war früher in der SED, jetzt ist er irgendwie Linkspolitiker, deswegen sagen alle immer, ja, SED, warum dieser Linkspolitiker, I don't know, keine Ahnung. Ne, und das, wenn du dich damit beschäftigt hast, ist es, glaube ich, leichter, Annahmen zu verstehen. Und
ja, aber auch, ja, auch oft ist ja dann die Gefahr des Trugschlusses da, weil du unterstellst einer Person, die vielleicht, stimmt, mal in der Linkspartei war, bestimmte Annahmen. Aber das muss ja gar nicht der Fall sein. Ne? Also,
richtig, nur manchmal ist ja so.
Manchmal hilfreich und manchmal genau der falsche Weg.
Je nachdem. Ja, absolut. Ich meinte mehr so wirklich mit den Leuten beschäftigen, nach dem Motto, die Person hat bestimmt auch ein Buch geschrieben und war schon mal in der Talkshow und war irgendwie, keine Ahnung, hat da eine Bachelorarbeit geschrieben. Und ich gehe jetzt rein und will den Typen verstehen und lese das Buch und so. Ich vermute, dass da irgendwo mal die Annahmen hoffentlich auch mal beschrieben sind, so die er für bestimmte Aussagen trifft. Und dann ist das quasi cool. Aber diese Zeit hat keiner und das wird keiner machen. Das heißt, wir werden doch nur konfrontiert mit quasi Faziten, so könnte man sagen. Und deswegen ist ja eigentlich das Medium des Podcasts ganz cool, weil du da ja in der Regel sehr viel Zeit hast im Zweifel. Und deswegen finde ich auch manchmal, weil wir kommen da gerade daher, weil du gesagt hast, ne, wo kommt das eigentlich her mit diesem Lanz und Brecht, was haben die eigentlich miteinander? So, im Podcast. Mehr nicht, glaube ich. Ich höre mir den, also es ist immer so, keine Ahnung, ich höre meine 4, 5 Podcasts so die Woche und das ist dann der 6. so, dass ich mir denke, ach komm, hörst du da noch mal rein? Weil das, zum Beispiel diese neueste Folge war irgendwie die Frage nach dem Vertrauen. So. Und das war, ich finde das immer nett zuzuhören, auch wenn ich mir zwischendurch immer denke, so, ja, ist halt irgendwie ein bisschen drüber und das ist ein bisschen so und so. Aber ich mag einfach diesen Gedanken, mich einfach mal so ein bisschen in so pseudo-intellektuelles Geschwafel so ein bisschen reinfallen zu lassen. Das macht mir manchmal Spaß, so, ne? Und dann nimmt man immer so ein, zwei Gedanken mit und denkt sich, ach, das war nett. So. Und ich glaube, je mehr man dann diesen Podcast quasi hört, desto mehr versteht man auch gewisse Annahmen, desto mehr versteht man die Biografie von Richard David Precht in einer gewissen Form und merkt eben auch, dass er eben von manchen Dingen keinen Plan hat. Aber das kannst du, glaube ich, nicht, wenn du immer nur den Zeitungsartikel denkst, den neuesten Sternartikel, wo dann Precht zitiert wird auf einer Seite und du denkst dir, ah ja, wenn ich nur das sehe, dann denke ich, der weiß alles. Aber tut er nicht. So. Und ich, das kommt dann da immer mehr ein bisschen mehr raus, dass man so denkt, ah ja, wenn ich dann nochmal genau hinhöre, wie du gesagt hast, das ist ein bisschen unsauber, aber das ist auch okay. So, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber es sollten nicht alle Menschen diesen Menschen folgen im Sinne von, ja, ja, alles, was der sagt, muss schlau sein, weil er ist sehr schlau. Weil er hat auch Bücher geschrieben und hat studiert, der Mann. Wow. So,
ja. Ja, ja. Ich bin auch eher ein Freund von so langen Formaten, also Podcasts, YouTube-Videos, was auch immer, ja, wo dann wirklich dann 2, 3 Stunden
teilweise. Sag Leute, TikTok, Willi, Moment.
Ja, Moment, es kommt ja ich darauf weiß an. Also es gibt ja verschiedene Motivatoren für eben solche Formate für mich, warum ich sie eben angucke oder nicht. Und TikTok ist für mich ein reines, weiß ich nicht, Abschaltmedium, wo ich dann einfach nur nicht
Entertainment könnte man sagen,
lasse, oder? Genau, wo ich will nichts lernen, ich will nicht nachdenken, ich will einfach nur mich selbst vergessen für ein paar Stunden. Tage, Wochen.
Moment.
Wohingegen, wenn ich interessiert bin an einem Thema, was auch immer das Thema sein mag, dann höre ich gerne auf irgendeinem Menschen dann auch stundenlang zu und höre sogar Podcasts teilweise 2 oder 3 Mal. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich gesagt habe, ich brauche gar nicht
Strebe
einen dritten Podcast mit irgendeinem anderen Menschen dazu hören, sondern mir reicht es, wenn ich den ersten mal verstehen würde, ansatzweise. Dann sind es auch, also ich habe einen Podcast gehört gegen 5,5 Stunden. Und danach habe ich gesagt, ich muss den nochmal hören. Ich glaube, ich höre den mittlerweile ein drittes oder viertes Mal. Weil es einfach so viel ist und so spannend ist. Und, ja.
Der Podcast, der bei mir 5,5 Stunden ging, war, glaube ich, das Spielejahr 1994. Die besten Nintendo-Spiele. So unterscheiden sie.
Ja. Ungefähr das Thema, ja.
Ja, ja, ja. Nee, aber ja, kann ich total nachvollziehen. Vor allem, ich finde, um das nur mal kurz zu sagen, wir haben ja schon mal ein Tape gemacht, 111, wo es um TikTok-Wissenschaft und so ein bisschen ging, wo es genau darum ging, zu sagen, okay, da hat man immer mal so, weil ich glaube, in diesen 15 Sekunden kriegst du immer, das finde ich ganz schön zu dem, was du eben gesagt hast, da kriegst du eben immer meistens das Fazit ins Gesicht geblasen. Oder 2 ausgewählte Argumente, die Gegenseite ist völlig irrelevant, das schaffst du in der Zeit einfach nicht. Das ist auch gar nicht deren Anspruch. Und wenn man das reflektiert, ist das ja auch okay, weil das ist halt eine Meinung, die du kriegst. Aber sie wird halt, wenn du die unreflektiert aufnimmst, wirkt das wie, ah, guck mal hier, es gibt doch nur diese zwei Argumente und dieses Fazit, also musst du dieser Meinung sein. Was die Leute vielleicht gar nicht sagen wollen, aber was halt bei den Kids im Zweifel so ankommt. Und das ist halt dann, finde ich, eine Gefahr, die dann eben durch diese Länge des Mediums, haben wir aber schon darüber gesprochen, quasi dann vielleicht ausgeglichen werden kann, im besten Fall. Ja. Nur kurzer Einblick in den Podcast von heute. Mit dieser Vertrauensfrage fand ich mich ganz interessant. Also mir ist eine These so ein bisschen hängen geblieben. Die ist jetzt nicht mega, die ist nicht mindblowing, aber ging darum, dass die Menschen immer mehr ihr Vertrauen verlieren, so. Also, dass wir weniger Vertrauen in Autoritäten haben, weniger Vertrauen in sowas, in Medizin, in die Gesellschaft, weniger Vertrauen in die Politik und so. War so zum Beispiel als Grund zum Beispiel Digitalisierung gesagt, so nach dem Motto, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, gehe ich nicht mehr hin und sag, ne, ich habe das und das, sag mir, was ich habe, sondern ich gehe eigentlich hin zu Google und sag, ne, was sagt Google und recherchiere mich 10 Stunden dadurch und habe im Zweifel das Gefühl, ich weiß mehr als der Arzt, der mich ja nur 2-3 Minuten begutachtet. So, das heißt, ich verliere das Vertrauen in die Diagnose des Arztes, was halt früher weniger der Fall war, weil dann bist du zum Arzt gegangen und das hat gestimmt, was er gesagt hat. So genau wie jetzt im Zweifel in die Politik so ein bisschen, dass du sagst, okay, früher war der Gedanke vielleicht eher, naja, die werden schon wissen, was sie tun. Und jetzt kommt immer mehr der Gedanke auf, ah Moment, ich kann ja recherchieren, was diese ganzen Politiker machen. Die Familienministerin war vorher Umweltministerin, davor war sie diese Ministerin. Was macht die eigentlich, was hat die für Qualifikationen? Bachelorarbeit, gefälscht. Ich vertraue dem nicht, ich check mal da die Quellen nach und guck mal, ob das stimmt und so weiter und so fort. Ich habe halt, oder auch in persönlichen Gesprächen, was immer wieder jetzt an Weihnachten der Fall sein wird, ich freue mich schon drauf, man hat irgendein Gespräch und dann kommt so zwischendurch, dann wird irgendwas behauptet, was total unwichtig ist und dann denkt man so, ja, ist auch scheißegal, wenn es nicht so stimmt. Moment, das gucken wir erstmal nach. Und dann werden 3 Handys gezückt und alle sitzen an dem Handy und googeln irgendeine random Information nach, die keine Sau interessiert eigentlich. Aber es ist ja wichtig, dass wir jetzt das klären, was die richtige Wahrheit quasi ist. Wo man denkt, ist doch scheißegal. So, ne? Und das heißt, wir haben viel Vertrauen so in uns selber quasi, oder beziehungsweise nicht in uns selber, das war der Kritik auch, sondern in die digitalen, ne, in das Digitale so ein bisschen. Wir können uns Informationen beschaffen und können damit quasi viele Dinge in der Realität quasi entlarven, könnte man sagen. So, ne, Google Maps, ich habe kein Vertrauen mehr in meinen Wahrnehmungssinn, ich muss mich darauf verlassen. Wir können das sofort kritisieren. Gib mir noch den einen Punkt, den ich hoffentlich nicht vergessen habe. Genau, ich wollte noch den einen Punkt aufmachen. So, und den Gedanken, den ich gerade spannend fand, war so nach dem Motto, wenn wir vertrauen, machen wir es immer verletzlich, was wir ja auch schon mal gesagt haben, so Selbstoffenbarung, ne? Ich vertraue mich jemandem an oder ich vertraue mich der Öffentlichkeit an mit Informationen, dann mache ich mich angreifbar in gewisser Weise. So, und dass das im Prinzip dann auch zurückgezahlt werden kann. Und dass man jetzt gerade, das war da die These, wo ich noch nicht zu Ende drüber nachgedacht habe, die These war dann quasi, der Staat, also ging es um die Impfpflicht, weil wir eben beim Impfen waren, es ging darum, dass der Staat quasi in die Bürger vertraut hat und die Bürgerinnen nach dem Motto, hey, es wird keine Impfpflicht geben, haben ja alle immer gesagt, ne, kategorisch ausgeschlossen, es wird keine Impfpflicht geben. Im Hinterkopf gedacht war die These, wir vertrauen auf euch, dass wenn der Impfstoff gut wirkt, keine Nebenwirkung hat, dann seid ihr so schlau und impft euch alle, so. Naja, das Vertrauen hat nicht ganz geklappt, so. Das Vertrauen wurde quasi enttäuscht. Und deswegen muss jetzt quasi die Impfpflicht kommen. Und daraus resultiert wieder noch weniger Vertrauen der Bürger in den Staat. Das heißt, erst haben die Bürger den Staat enttäuscht, die Bürgerinnen und Bürger, dass sie sich nicht impfen lassen haben genug. Und jetzt enttäuscht der Staat die Bürgerinnen und Bürger, weil er doch die Impfpflicht, was auch immer, ne, in gewisser Weise vielleicht irgendwie einführt, weil sie es quasi hinkriegt haben. Das heißt, so gegenseitig Misstrauen, das dann immer wieder das sich verstärkt. Fand ich irgendwie einen ganz netten Gedanken. Punkt, sorry.
Ja. Ich glaube, mein einziger, also, ja, also die Storyline ist funktioniert, die ist voll nachvollziehbar. Also, so wie du es beschrieben hast, ne, passt soweit alles in der Logik, in der Kette der Logik, wenn man so möchte. Was ich fundamental irgendwie, oder was ich kritisieren würde, ist die diese Tendenz in so Erklärungen für bestimmte Sachverhalte, diese Gruppierung von Dingen. Das können Dinge sein, das können Menschen sein. Also, es fing damit an, ne, so nachdem die Begründung für das Misstrauen mir, mein Misstrauen gegenüber dem Arzt, sind die neuen Medien, die Digitalisierung. Jetzt würde ich sagen, warum muss man den Begriff der Digitalisierung überhaupt so wählen? Man
kann ja auch das hat er nicht gesagt, ich habe es zusammengefasst, ne? Du kriegst das klar. Es ging eher darum, dass ich Informationen immer und überall beschaffen kann, dass ich einfach ein sehr großes Konglomerat an Informationen habe und dass ich quasi einfach drankomme. So, das war nicht so verallgemeinert, wie ich das jetzt gesagt habe. Ich habe es nur zusammengefasst.
Okay. Okay, na gut.
Sorry.
Nee, aber das, okay.
Ja. Und ich wollte das schon, ich wollte schon ein bisschen vorwegnehmen, so Google Maps, es gehört ja dazu, also dass man in verschiedenen Bereichen Teile der digitalen Welt so, ne, nutzt, um eben ja, sich selber abzusichern und nicht ja, mehr zu vertrauen.
Aber das ist, also das, ich finde das auch, ach das, ne, die digitale Welt, was ist denn die digitale Welt? Wenn du die Möglichkeit hättest, schnell in einem Buch das nachzugucken, hättest du vielleicht auch irgendwann ein Buch nachgeguckt, bevor du zum Arzt gegangen wärst. Jetzt einfach die Informationsbeschaffung einfach viel schneller. Das heißt, Menschen nehmen sich die Zeit und gucken eben Dinge nach. Und das heißt, du könntest es so auslegen, dass Vertrauen gegenüber Autoritäten sinkt. Oder anders formuliert, dein eigenes Vertrauen in dich selbst wird größer, weil du mehr Möglichkeiten hast, bestimmte Dinge dir selbst zu erschließen oder zu erarbeiten. Das heißt, statt der Verlust des Vertrauens in die Autoritäten hast du vielleicht einfach die Steigerung des Vertrauens in das Individuum. Also anders formuliert. Mhm. Und ich finde, eigentlich ist es neutral. Es ist eine es gab eine Informationsasymmetrie, also Autorität, viel Information, Nicht-Autorität, also Nicht-Arzt, wenig Information. Und diese Asymmetrie ist einfach kleiner geworden. Der Arzt weiß immer noch mehr, aber nicht so viel mehr, wie es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und das ist eigentlich völlig neutral. Das hat ja erstmal keinerlei, also ich wüsste nicht, warum man das werten müsste. Wenn überhaupt, ist es was Positives, weil eigentlich das Individuum gestärkt wird, wenn man so möchte. Je nachdem, welche Weltanschauung man hat. Ich würde sagen, es ist doch schön. Jetzt weiß das Individuum mehr. Und man hat eben, weiß ich nicht, nicht mehr den blinden Vertrauensvorschuss, den man sonst geben muss. Und kann eben challengen. Sagen, hey, warte mal, irgendwie passt das nicht. Ich bin skeptisch.
Ja, ich glaube, wertend wird es auch erst dann, wenn man die These ganz folgt, weil die These ja eben war, das ist vielleicht gerade untergegangen, dass auch nicht das Vertrauen in das Individuum steigt, sondern dass ich, also das Vertrauen in mich selbst, sondern dass sogar noch mehr eigentlich sinkt, weil ich nur noch dem Handy vertraue, beziehungsweise dem Internet, also quasi dem Ort der Informationsbeschaffung. Ich vertraue darauf, dass ich schnell alle Informationen bekommen kann. Und das ist aber ja nicht mein Wissen, das ist nicht meine Kompetenz, die gewachsen ist, ist vielleicht, wenn ganz positiv gesprochen ist, ich kann mich im Internet gut bewegen, ich kann mich in dieser Informationsbeschaffungswelt gut bewegen, ich verstehe, was Fake News sind, was ist und so weiter, also vertraue ich mir, dass ich diese Information gut filtern kann, so. Aber das würde ich gar nicht jedem zusprechen, diese Fähigkeit, sondern ich würde eher sagen, dass viele Leute quasi einfach dann das irgendwas googeln, die erste Google-Seite ist dann im Zweifel das, was dann für sie die Antwort ist. Und das heißt, sie haben nicht das Vertrauen in sich selbst gewonnen, sie sind nicht selbstbewusster geworden und denken, krass, ich kann viel, sondern naja, das Internet nimmt mir viel ab. Deswegen muss ich weniger können, deswegen muss ich weniger machen. Das könnte ja auch eine Richtung sein, in die es geht.
Nach dem Motto, du gibst Verantwortung an, aber du bist der Bediener des Tools weiterhin. Also du entscheidest, ob Google dir das erste Ergebnis, ob dir das reicht, ob das quasi für dich zuverlässig ist. Oder ob du doch eine andere Quelle nimmst. Also du bist immer noch an der Steuerung. Also du bist immer noch derjenige, der es steuert letztendlich.
Das genauso stimmt.
Wie wenn du in die Bibliothek gehst und sagst, in welches Buch nehme ich mir jetzt? Und du bist immer noch derjenige, der das Buch aufklappt und liest und sagt, Blödsinn, nächstes Buch. Oder sagt, hey, das ist die Information, die ich gesucht habe. Also das Suchverhalten ist immer noch gleich, nur du suchst halt leicht anders.
Dazu zwei Punkte vielleicht. Zum einen, dass, naja, Algorithmen jetzt mal so ganz überpauschal gesagt, aber ne, Werbung und keine Ahnung was, also dass es ja nicht so ist, wie ich gehe in die Bibliothek und naja, ich gebe mein Wort ein und ich finde nur die Bücher, das ist ein beschränkter Raum, sondern es ist quasi ja grenzenlos und im Prinzip kann alles mir reingespült werden und so Blasenbildung und so weiter, das finde ich nochmal ein bisschen schwieriger. Plus den Gedanken, naja, wie soll ich sagen, ich glaube, dass die Geschwindigkeit, was damit zu tun hat, wie viel ich auch an Selbstkompetenz dann vielleicht dann davon mitnehme. Wenn ich, also wenn nur weil ich der Bediener bin, heißt das glaube ich nicht, würde ich jetzt mal so spontan sagen, dass ich an Vertrauen in mich gewinne, wenn ich schnell an Informationen komme und ich der bin, der es eintippt. So. Weil ich ja nur noch der Tipper bin. Ich bin ja nicht, also ich persönlich würde sagen, wenn ich Informationen verstehe, zum Beispiel wenn ich mir jetzt Inf-News angucke, denke ich mir, cool, ich habe so ein bisschen Bio-Wissen so, ich verstehe, was da steht. Cool, ich habe was drauf. Aber ich glaube, dass in ganz vielen Situationen Informationen beschaffen werden, die danach nicht mich selber mehr Vertrauen in mich stärken. Ich denke, ich kann googeln, wie das Land da oben heißt. Das gibt mir Selbstvertrauen. So ist mir so, ja, ich kann es halt vorher nicht und nachher nicht und das ändert eigentlich nichts an meinem Vertrauen in mich als Person, oder?
Ich würde argumentieren, das Vertrauen muss nicht gleichzeitig damit einhergehen, dass man sagt, ich bin in der Lage, bestimmte Inhalte plötzlich zu verstehen. Also ich bin in der Lage, mir eine Diagnose zu stellen. Aber wenn du quasi in der Lage bist, dir die Informationen zu beschaffen, die dir quasi eine Richtung weisen, beispielsweise du suchst in nach bestimmten Symptomen und dann guckst du auf eine Seite, wo dann steht, ja, typisches Krebs. Krankheitsbild so und so, das sind die Symptome, bla bla bla. So, und dann denkst du dir, okay, interessant. Entweder reicht dir das vielleicht schon und denkst du, hey, okay, ich habe das jetzt gegoogelt, die Seite sah seriös aus, ich habe es quasi für mich auditiert, ich bin mit der Information zufrieden, irgendwie passt das für mich. Entweder kaufst du die Information und denkst, okay, ich war jetzt in der Lage, eben mir selbst eine Diagnose zu stellen und guckst auch noch weiter. Aber egal, was du tust, jetzt unabhängig davon, ob das objektiv wahr oder falsch ist, die Tatsache, dass du eben schaust nach Informationen und mit diesen Informationen irgendwas machst, und sei es nur den Arzt anzweifeln oder eben als nochmal Drittbestätigung, das beim Arzt auch dann zu akzeptieren und zu sagen, ja, du Arzt, du hast recht, ich habe das auch schon mal gelesen. Du bist derjenige, der diese Informationen irgendwie bewertet und irgendwas damit macht. Und ob das jetzt, wie gesagt, objektiv richtig oder falsch ist, aber wenn du kein Vertrauen in dich hättest, dann wäre es ja quasi irrational, überhaupt nach Informationen zu schauen, weil deine Grundannahme dir selbst gegenüber wäre, egal was ich finde an Informationen, ich bin eh doof, kann es nicht bewerten. Also ich vertraue mir selbst nicht, also warum sollte ich überhaupt googeln? Also ich glaube, allein der Akt, dass man eben schaut und sucht, hat eine gewisse Grundvertrauen in sich selbst, weil sonst würde man gar nicht, also es würde es ja keinen Sinn ergeben, dass man überhaupt nach etwas ausschaut irgendwie.
Ja, ich verstehe den Punkt, dass es quasi nicht heißt, dass wir leer sind von Vertrauen in uns selbst, aber ich überlege gerade, weil das Problem ist, dieses Früher, das ist ja gar nicht so die Zeit, wo wir gelebt haben, ne? Dieses Früher, wo wir erwachsen, sage ich mal, waren und in dieser Zeit gelebt haben. Nur da wäre eben die Frage, so, das kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen, ob dieses Vertrauen in einen selbst aber gesunken ist. Also, dass man nicht sagt, das ist gar nicht mehr da, sondern dass es eher jetzt halt gesunken ist und ersetzt wurde durch ein Vertrauen in, ich kann alles schnell beschaffen, alle Informationen. Und vorher gab es vielleicht so ein, okay, ich habe mich sehr lange mit diesem Auto beschäftigt, daran rumgeschraubt, ich kann jeden Handgriff und ich kann das wirklich, ist eine Kompetenz, sag ich mal. Und ich hatte vielleicht viele Kompetenzen, ich konnte viele Dinge und jetzt kann ich eine Sache, und das ist Information beschaffen, sehr gut, was ja, wie gesagt, das soll jetzt gar nicht wertend gemeint sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das so vielleicht argumentieren könnte, nach dem Motto, ich habe Vertrauen in diese eine Kompetenz, ich kann Information beschaffen, und wenn das jetzt, sage ich mal, blöd gesteuert werden würde und Google zusammenbricht und keine Ahnung was, dann stehe ich ziemlich am Arsch da, weil ich kann das alles nicht. Ich kann das nur schnell beschaffen, wenn ich es brauche. Und früher hatte man mehr den Gedanken, okay, ich habe mir gewisse Kompetenzen aufgebaut, die kann ich blind im Weltkrieg unter Trümmern, es ist scheißegal, kann ich alles, egal was passiert. Und davon haben wir jetzt vielleicht weniger. Sowas könnte ich mir vielleicht vorstellen.
Ja, was ich spannend finde, ist die Frage nach der Frage. Also, ich wette mit dir, du nimmst 100 Leute und vergleichst vielleicht deren Wandlungen von damals zu jetzt, also Leute, die älter sind, und stellst dir die Frage, ja, was hat sich in eurem Leben verändert? Bist du jetzt, vertraust du dir selber mehr oder weniger, wie auch immer? Du kriegst irgendwie 300 unterschiedliche Antworten, weil jeder irgendwie wirres Zeug vor sich hinredet. Aber die Grundfrage, hat sich das Vertrauen in der Gesellschaft gegenüber sich selbst oder gegenüber der Politik oder anderen Autoritäten verändert? Die Frage an sich finde ich schon ziemlich, wie soll ich sagen, und da frage ich mich, was hilft uns die Antwort auf diese Frage? Oder warum stellen wir diese Frage überhaupt? Das finde ich interessant.
Weil es Spaß macht.
Genau, es hat rein in Unterhaltungswert. Es provoziert, es hat aber keinerlei, es hat ja keinerlei Implikationen auf das Leben per se. Also, wenn wir jetzt zu dem Schluss kommen, das Vertrauen der Gesellschaft in Autoritäten sinkt. Signifikant. Wir vertrauen niemandem mehr außer uns selbst und Google. Was hat das für, also was ändert das an unserem Alltag? Hören wir auf einmal auf zu googeln, weil wir jeder von uns sich denkt, scheiße, wir mögen diese Veränderung der Gesellschaft nicht.
Ja, aber wir hören wahrscheinlich irgendwann auf, zum Arzt zu gehen. Wäre doch eine Konsequenz daraus. Wenn ich sage, ich vertraue mir selber mehr, also wenn das sagen wir, das sinkt immer weiter.
Okay.
So, und meinst du, mich selber steigt, dann würde ich doch irgendwann.
Gehst du nicht zum Arzt, weil du Markus Lanz und dabei zugehört hast, wie er darüber philosophiert hat, dass das Vertrauen sinkt, oder gehst du nicht zum Arzt, weil du sagst, naja, Google liefert mir bessere Ergebnisse als mein Arzt? Und ich rede gerade von der Diskussion zwischen Precht und Lanz. Also die diskutieren von laufender Kamera darüber, ob das Vertrauen der Menschen in die Gesellschaft gestiegen. Ich meine, das hat Unterhaltungswert und es regt zum Nachdenken an.
Nee, aber die Frage das kann doch an genau
sich hat ja keine Implikation auf deinen Alltag.
Nee, aber doch. Also du kannst ja auch da die Frage stellen, dass diese Diskussion vielleicht geführt wird, weil es vielleicht die beiden, das kann ich jetzt nur unterstellen, keine Ahnung, besorgniserregend finden, dass dann vielleicht in deren, also in der Konsequenz, wie das dann weitergeführt wird, gesagt wird, es ist ein Problem, wenn die Bürgerinnen und Bürger des Landes das Vertrauen immer weiter verlieren in den Staat und das Vertrauen vielleicht in einen selber steigt, wie auch immer, das ist ja wurscht, ne? Da war die These ja anders, aber wenn das Vertrauen generell einfach absinkt, wenn wir uns allen weniger miteinander vertrauen, dann haben wir weniger vielleicht, also könnte man jetzt, das haben die nicht gesagt, aber das wären jetzt so meine Gedanken, dass man sagt, okay, dann haben wir vielleicht weniger Vertrauen in soziales Miteinander, weil wenn das Vertrauen generell gesunken ist und ich denke selber, ich kann selber alles eh am besten, ich brauche die anderen quasi nicht mehr, wäre ja so eine, wenn man das dystopisch weiterdenkt, könnte man ja sagen, okay, wozu brauchen wir noch die Autoritäten? Und das wäre ja schon spannend, also es wäre ja schon ein großer Einschnitt in meinen Alltag, wenn ich wüsste, ich gehe nicht mehr zum Arzt, ich habe keine Regierung mehr, sondern es ist alles selbstverwaltend, das ist alles, das ist ja auch genau das, was wir uns manchmal fragen, ne, was passiert mit Web 3.0 und was passiert mit Blockchain und so. Das sind ja quasi gleiche Gedanken, so ein bisschen. Und das würde ja schon unseren Alltag irgendwie beeinflussen.
Ja, genau, aber die Entwicklung beeinflusst unseren Alltag. Also wenn jetzt auf einmal, weiß ich, Web 3.0 uns sagt, wir brauchen keine Banken mehr und die Banken werden peu à peu abgeschafft, weil alle Menschen sich selbst ihr Geld verwalten, dann ist es nicht die Diskussion, die die beiden führen, der Triggerpunkt für diese Bewegung, sondern die Bewegung der Gesellschaft ist das, was
absolut eben
führt. Und das meine ich, also diese Unterhaltung an sich, die Frage nach der Frage, sinkt oder steigt das Vertrauen der Gesellschaft, ist für mich, hat für mich nicht so viel, wie soll ich sagen, Mehrwert, außer halt, es ist unterhaltsam und es regt vielleicht zum Nachdenken an. Aber die Frage an sich finde ich, ich finde es immer schwierig, sowas zu pauschal zu sagen, so nach dem Motto, also woran misst du überhaupt das Vertrauen der Gesellschaft? Das ist so eine abstrakte Frage, das zu vergleichen in, wie war es vor 20 Jahren, das ist eine reine Gefühlsdiskussion, so nach dem Motto, ja, ich glaube, die Menschen haben jetzt weniger Vertrauen in den Staat. Aber woran misst du das? Gehen Leute weniger zur Wahl? Haben wir weniger Wahlbeteiligung? Also es gibt wenig harte Faktoren, die das irgendwie greifbar machen. Sondern es ist eher so eine Skizze im Sinne von, ja, gut, die Leute vertrauen dem Arzt immer weniger und der Politik sowieso gar nicht mehr und alles schlimm und irgendwie übermorgen endet die Welt. Das hat für mich so einen Touch von, ja, das ist so eine Meinung, so eine Art, wie ein Künstler, der ein Bild malt und entweder nutzt er dunkle Farbe oder helle Farben. Aber es ist je nachdem, wer da sitzt, geht es in die eine oder die andere Richtung. Und ich frage mich dann, was hilft uns das gerade? Also
ja, aber ich finde, das verkompliziert das gerade so ein bisschen, weil im Prinzip könnte man ja immer noch sagen, dann bleiben wir bei diesem Web 3.0-Beispiel, ne? Durch, zum Beispiel durch diese, genau diese Gespräche, die ich ja mit dir führe, quasi, die ja im Prinzip genau das Gleiche dann sind. Ne? Warum macht man das eigentlich? Ne? Unterhaltung, vielleicht Spaß, wie auch immer. Das sind aber Dinge, die mich früher in eine gewisse Technik einsteigen lassen oder früher mich in etwas reinlesen lassen oder ein Interessensgebiet für etwas entwickeln lassen, was ich nie getan hätte, wenn ich dieses Gespräch mit dir nicht geführt habe. Das heißt, da ging es für mich dann für reine Unterhaltung hinaus, weil ich dann dachte, ach cool, der Willi hat mal irgendwann, keine Ahnung, vor 3 Jahren den Bitcoin erwähnt und so. Und ich denke mir, interessant, gucke ich mal rein. Und ich finde, dann geht es aus dem reinen, ja, wozu eigentlich? Und die Frage nach der Frage geht's weg hinzu, hey, je eher ich dieses Gespräch mit dir führe und je eher ich mir da was zu anhöre, was vielleicht Unterhaltung ist, desto eher kann ich dafür Rückschlüsse für mein eigenes Leben quasi ziehen.
100% einverstanden, weil dem Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, war es ja auch weniger die Frage nach dem, oh Gott, was für einen gesellschaftlichen Impact hat uns, weiß ich, bringt uns die Technologie im Sinne der, vertrauen wir dann irgendwelchen Autoritäten mehr? Mir geht es speziell um den Punkt des Vertrauens, weil der Begriff des Vertrauens ist für mich so ein abstrakter Begriff, die du nicht messen kannst. Das ist die Kritik letztendlich, die ich äußere. Weniger um also wenn du darüber diskutierst, was jetzt mit Google alles möglich ist und dann sowas sagst wie, hey, die Google-Suchergebnisse sind gestiegen und immer mehr Menschen nutzen Google, ist das eine reine Diskussion auf einer Faktenebene. Wenn du aber die Frage stellst, naja, heißt das, dass die automatisch ihrem Arzt weniger vertrauen? Vielleicht auch nicht.
Ja, aber genau das kann ich ja für mich hinterfragen an dem Punkt. Genau das kann ich ja dann sagen, wenn ich dann drüber nachdenke und mir denke, ja, guter Punkt, ne? Ich merke selber, das ist bei mir jetzt nicht der Fall, aber ne, wenn ich dann für mich rückschließe und sage, stimmt, ich google tatsächlich manchmal irgendwelche Symptome und eigentlich bringt es mir überhaupt nichts, weil da immer Krebs rauskommt und es immer irgendwie keinen Sinn macht und ich sehr unzufrieden in letzter Zeit mit meinen Arztbesuchen ist, liegt das daran, weil ich mehr Vertrauen in mich habe und liegt das daran, weil ich weniger Vertrauen in den Arzt habe? Und das sind ja schon Gedanken, die mein Leben beeinflussen, wo ich mir dann vielleicht denke, ist ja interessant, dass da das Vertrauen vielleicht so ein bisschen gesunken ist. Oder ich kann auch für mich hinterfragen, finde ich das schlimm, dass mein Vertrauen in Google Maps steigt und in meine eigenen Ortskenntnis sinkt? Nö, ist für mich kein Problem. Aber ich kann bewusst dann quasi diese Gedanken machen und kann sagen, das ist okay. Oder zum Beispiel, letzter Punkt, für das Fach Pädagogik und so, für mich ist ja eine Vertrauenssache sehr wichtig. So in Erziehungsarbeit und so weiter ist ja der Begriff des Vertrauens ein richtig wichtiger Begriff, den ich dir jetzt nicht hart definieren kann. Aber trotzdem schwebt der immer mit und ist super wichtig. Und je mehr Facetten der bekommt von irgendwelchen Seiten, desto mehr kann ich vielleicht auch begreifen, warum manche Leute mir als Lehrerautorität weniger vertrauen, mehr vertrauen oder wie auch immer. Das finde ich ja interessant, darüber nachzudenken.
Kann ich nachvollziehen. Also ich finde es halt so schade, weil gerade beim Vertrauen gibt es ja in der Spieltheorie unendlich viele, wie soll ich sagen, Szenarien und Varianten, wie man versucht, eben Vertrauen irgendwie messbar zu machen und greifbar zu machen. Und wenn man dann hingeht und sagt, hey, es gibt verschiedene Modelle, wie man eben Vertrauen modellieren kann und erklären kann, in der weiß ich, Verhaltenspsychologie oder in der Spieltheorie, dann ist das für mich so was Spannendes, wo ich sage, gut, haben wir hier jetzt ein Beispiel von, weiß ich nicht, dem Gefangendilemma zwischen Arzt und Patienten und haben die irgendwelche Incentives und wieso verhalten die sich so und so weiter. Sowas fände ich spannend, aber worauf hinaus will, die Frage nach der, sinkt ein Vertrauen der Gesellschaft gegenüber einem anderen Teil der Gesellschaft, ist für mich so vage und so wenig greifbar. Das ist
spannend.
Abgesehen von, naja, du kannst dich vielleicht wiedererkennen mit, ach stimmt, ja stimmt, ich google jetzt selber, dass so, ja, du gibst den Leuten eine Bestätigung, ne, weil jeder kennt es irgendwo, aber es hat für mich kaum Wert. Also es gibt ja keine, wie ich sagen, also was würde ich das für mich rausziehen, außer, ja, erwischt, ich habe das auch schon mal gemacht mit dem Arzt googeln und mit den Symptomen googeln. Punkt, Punkt, Punkt. Was ist darüber hinaus der inhaltliche Mehrwert,
den ich dann aus dieser
Stunde rausziehe?
Also, ja, wenn ich drüber nachdenke, also je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr Punkte finde ich. Also wenn man jetzt auch sagt, okay, ich als Lehrer bin in gewisser Weise vielleicht eine Autorität. Und wenn ich durch solche Diskussionen quasi mitbekomme, dass gewisses Vertrauen in Lehrer vielleicht sinkt, dann ist es ja vielleicht ein Gefühl von zwei Leuten, die da das alleine haben, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und dadurch, dass ich dieses Gespräch mitbekomme, kann ich da für mich mehr drauf achten, kann schon Sachen präventiv quasi vielleicht verhindern oder kann damit spielen und umgehen und kann im nächsten Elternsprechtag nicht verdutzt sein und sagen, hä, warum sagen denn auf einmal die Eltern nicht mehr, oh ja, das Kind ist wirklich böse, sondern nee, sie als Lehrer versagen hier gerade. So, das, keine Ahnung, ob, also habe ich doch zum Glück noch nie gesagt bekommen, aber das ist zumindest das, was mir die Kolleginnen und Kollegen berichten. Da hilft mir die Spieltheorie irgendwie nicht so weiter, aber weil das eben das ist, was ja konkret im Alltag quasi, womit ich konfrontiert werde. Und das finde ich ja schon interessant.
Völlig, aber da für mich war das der Aspekt, der, okay, wenn du grundsätzlich durch das, was wir mit dem Internet bekommen haben, nämlich Informationen, wenn das einfach grundsätzlich für alle verfügbar ist, dann hast du automatisch die Tendenz, dass Menschen sich mehr Informationen beschaffen und mindestens glauben, ob sie es wirklich tun oder nicht, mindestens glauben, sie wüssten jetzt mehr. Und entsprechend mit mehr Wissen zweifelst du eben oder bist skeptischer gegenüber anderen Menschen. Und das betrifft alle möglichen Leute, die in irgendeiner Form der Autorität stehen. Das bin ich als Teamleiter eines Teams, das bin ich als Lehrer einer Klasse, das bin ich als Politiker in meiner lokalen Kommune. Alle Leute, die dann immer davon profitiert haben, sagen, hey, ich bin derjenige, der über einen Titel über etwas quasi bestimmt oder eine gewisse Autorität jetzt erhalten hat, weil ich eben den Abschluss in dem Fach XY habe oder weil ich gewählter Politiker bin oder was auch immer, der oder die muss jetzt insofern halt eben sich auf diese neue Wahrheit oder neue Welt einstellen, die dann bedeutet, alle möglichen Menschen zweifeln dich an und es ist nicht mehr nur damit getan, dass du eben sagst, ja, aber ich bin doch der Experte, sondern du musst jetzt mit Argumenten, mit Wahrheiten und mit Taten irgendwie überzeugen und nicht nur alleine mit dem Titel, den du dir vor ein paar Jahren verdient hast. Und das ist für mich nichts, was aus dieser, okay, man kann das vielleicht daraus für sich mitnehmen, nach dem Motto, so eine Diskussion renkt vielleicht diesen Gedankengang an, aber das hat erstmal nichts damit zu tun, ob jetzt eine bestimmte Gruppe der Gesellschaft, keine Ahnung, die Eltern, gegenüber den Lehrern jetzt weniger Vertrauen haben oder nicht. Das ist für mich eher so Gruppenbildung und so ein bisschen pieksen und so ein bisschen sticheln. Es hat für mich so einen negativen Touch und weniger die Erkenntnis an sich, die erstmal völlig neutral ist, die einfach sagt, ja gut, die einen haben jetzt mehr Informationen und die anderen hatten vorher mehr Informationen und das ist jetzt der Abstand der Informationen von der Autorität zur normalen Nicht-Autorität ist einfach kleiner geworden.
Ja, aber gehen wir da nicht zu positiv von den Informationen aus? Weil also diese ganze Querdenker, Impfgegner, ganze Debatte, diese ganzen Diskussionen würden wir ja nicht führen, wenn die Leute nicht denken würden, dass sie da sehr schlaue Informationen und dass sie diesen Gap, weil wir haben jetzt gesagt, wir haben den Informationsgap geschlossen zwischen dem Arzt und dem normalen Menschen. Naja, aber die Frage ist, die Qualität dieses Informationsgaps, weil das finde ich keine irrelevante Nummer, oder?
Da finde ich halt immer, da nützt es dir nichts, in Massen zu denken. Also die Frage ist, in der Gesamtheit der Gesellschaft das Vertrauen gestiegen oder gesunken? Oder ist durch das Internet die Qualität von Entscheidungen von der Gesellschaft gestiegen oder nicht gestiegen? Das als Gruppe zu betrachten, hat für mich nicht so viel Wert, weil es eben Subgruppen gibt, die komplett nicht damit umgehen können, die jetzt auf einmal Verschwörungen hinterherjagen und quasi mit Aluhut rumlaufen. Die Menschen, die haben zwar mehr Informationen, aber jetzt die Frage, sind das die falschen oder die richtigen Informationen? Ist erstmal ne, kann man relativ schnell sagen, aus unserer Perspektive kompletter Blödsinn. Die haben es komplett, also für die hat das gar nichts gebracht. Die sind quasi, sind nur gefährlicher für sich selbst und für andere geworden.
Und meinen, dass sie mehr Informationen hätten, ne, und ja, haben mehr
Informationen,
Vertrauen in sich. Aber
nicht die Informationen, die wir als gut oder richtig erachten, sondern es ist einfach, die haben mehr Informationen, nur leider qualitativ aus unserer Sicht nicht so geile Informationen. Und da jetzt halt die Gesamtheit zu hinterfragen, so nach dem Motto, was ist der Querschnitt der Gesellschaft? Bei so Fragen denke ich mir, warum? Das, also betrachte doch das Individuum oder die einzelnen.
Aber das ist doch spannend.
Nee, aber wir sind doch die Antwort darauf ist komplett Banane. Was ist denn die Antwort? 7? 13? Also weißt du, wie ich meine? Es gibt nichts, was du daran wirklich messen oder festmachen kannst.
Nee, aber davon ausgehend kannst du doch, also ich habe das Gefühl, also seit wann sind wir so Zahlen fixiert? Weil das Ding ist, wenn wir, sagen wir, die Gesamtgruppe ist zu groß, so, ne? Sagen wir, die ist, wollen wir nicht. Aber jetzt hast du ja gerade selbst gesagt, die Subgruppe der Impfgegner, sag ich mal, der Querdenker, der Aluhutträger und so weiter und so fort. Aber die Gesamtgruppe besteht ja aus diesen Subgruppen, aus vielen kleinen Subgruppen. Korrekt, die wir einen finden wir cooler, die anderen finden wir blöder. Und das ist doch total spannend, eben zu gucken, okay, ne? Ich habe festgestellt, so, in Meinung, total induktiv, ich beobachte, ich habe das Gefühl, wir haben einen Vertrauensverfall, so, in der Gesamtgesellschaft. Ist erstmal so ein Gefühl. Jetzt davon ausgehend, gehe ich hin und gucke mir an, wie ist es denn bei der Subgruppe der Lehrer-Eltern-Beziehung? Habe ich das Gefühl, da ist Vertrauen gesunken? Vielleicht, da habe ich vielleicht ein bisschen Ahnung von. Und so. Das ist doch spannend.
Aber wenn wir nicht mal den Begriff des Vertrauens überhaupt definieren können, dann ist die Frage, was bedeutet denn das Vertrauen zwischen Eltern und Lehrern? Was heißt das denn überhaupt? Was ist Vertrauen in dem Kontext?
Ja,
wenn du das nicht mal irgendwie greifen kannst oder nicht beschreiben kannst, jetzt nicht du als Individuum, sondern wir als Gesellschaft, die sagen können, das ist für uns Vertrauen und daran machen wir es fest oder nicht, dann kannst du noch so häufig die alle Subgruppen anschauen, du kannst sogar jedes Individuum anschauen, wenn du aber keine gemeinsame Basis hast, dann kannst du diese Frage niemals beantworten.
Aber doch für mich ganz subjektiv kann ich doch beantworten.
Du hast eine Meinung dazu, natürlich, ja.
Ja,
aber,
ja.
Aber diese Meinung, die ist, die hat 80.000 Leute haben diese Meinung.
Ja, ja.
80 Millionen.
Aber das ist ja auch okay. Ich will ja gar keine wissenschaftliche Abhandlung schreiben. Ich will für mich selber das hinterfragen. Also ich will für mich selber sagen, ne? Also nach meiner Vertrauensdefinition, also ne, ich höre das Wort Vertrauen. Ich sehe auf einer Werbeplattform das Wort Vertrauen, denke mir, oh, spannend, über Vertrauen habe ich lange nicht mehr nachgedacht. Gehe durch mein Leben und gucke, nach meiner persönlichen Definition von Vertrauen, wie läuft eigentlich das Vertrauen mit meinen Eltern? Wie läuft das Vertrauen mit Willi? Wie läuft das Vertrauen mit Chiara? Wie läuft das Vertrauen in der Schule? Wie läuft das Vertrauen in der Förderschule? Bla, 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 bla. Das kann für mich ganz spannend, aber wie gesagt, habe ich jetzt nicht gemacht, ne? Aber ich finde, ich muss den Begriff für mich nicht definiert haben und muss sagen, wir alle verstehen den Begriff Vertrauen so, damit ich für mich mir spannende Fragen für mein Leben stellen kann, woraus ich Schlüsse ziehe, die vielleicht mein Leben ändern. Also wenn nach meiner Definition von Vertrauen das Vertrauen gesunken ist zwischen mir und Eltern, kann ich ja sagen, ich möchte mein subjektives Empfinden von Vertrauen, möchte ich stärken zwischen den Eltern und mir. Und dafür muss ich ja nicht die Eltern fragen, wie verstehen sie Vertrauen. So, also es wäre cool, aber das funktioniert
ja nicht. Fair, aber du würdest ja dann, wenn du es exakt so, wie du es gerade beschrieben hast, würdest du dann nicht die Aussage, würdest ja nicht von dir dann auf die Gesamtheit der Menschheit schließen und sagen, weil ich glaube, dass Vertrauen von mir gegenüber, weiß ich, allen möglichen, meinen Eltern, meinen Freunden, dem Arzt, ist gesunken. Also schließe ich darauf, dass das Vertrauen der gesamten Gesellschaft gegenüber in diesen Beziehungen, die ich jetzt beobachtet habe, gesunken ist. Das kann
bei dem einen
der Fall sein, beim anderen nicht. Aber diese Aussage an sich ist das, oder die Frage an sich, ist das Vertrauen der Gesellschaft grundsätzlich gestiegen oder gesunken den anderen Mitgliedern in der Gesellschaft? Dann bilde die Summe von 80 Millionen, Millionen Meinungen und subjektiven Wahrnehmungen. Aber was bringt dir das? Was
neue
Information, die daraus entsteht?
Aber ich glaube, das ist so ein bisschen Erbsenzählerei, weil ich dir ja manchmal hier auch Fragen stelle oder wir uns Fragen stellen, wo wir dann eigentlich sagen müssten, das kann dir keiner beantworten. Dann wäre es beendet, das Thema. Aber es ist ja spannend, davon ausgehend zu sagen, okay, das ist vielleicht so die Hauptfrage, die werden wir nicht beantworten, aber davon ausgehend, sich kleine spannende Fragen zu stellen oder sich zu überlegen, was kann ich davon mitnehmen, und jetzt, wie soll ich sagen, für alle wissenschaftlich beantworten zu wollen, ist diese Vertrauensfrage gestiegen oder nicht? Keine Ahnung, wenn wir jetzt sagen, alle Autofahrer sind richtig scheiße, dann sagen wir ja auch nicht, ja Moment, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, ob alle 80 Millionen Autofahrer wirklich scheiße sind. So, weißt du, das sind ja einfach so populär alle Aussagen, die man mal so trifft. Und davon ausgehend dann eine spannende Diskussion anfachen kann.
Du kannst damit einfach bei RTL einfach ein paar Leute unterhalten oder bei Spotify kannst du ein bisschen Entertainment machen und so. Und der Punkt, von dem wir anfangs ja kamen, ist, hast du als Mensch, der quasi sich selbst als gelehrten Philosophen darstellt und der andere ist derjenige, der alle Politiker jeden Tag interviewt und die versucht quasi aus denen eben die Wahrheit rauszuquetschen und die so ein bisschen zu stressen. Wenn du dann solche Debatten führst, so nach dem Motto, ist das Vertrauen in unserer Gesellschaft erschüttert? Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Müssen wir uns Sorgen machen, dass unsere Gesellschaft morgen oder übermorgen nicht zerbricht, weil eben die Medien und das digitale Internet unser Vertrauen ineinander komplett erschüttert hat? Dann stelle ich mir die Frage, was ist deine Intention dieses ganzen Formates? Also was ist die unterschwellige Message dieser ganzen Episode?
Weiß ich nicht, aber für mich wäre sie, denk mal drüber nach. Und ich habe drüber nachgedacht und fand es ganz spannend.
Okay.
So, und deswegen haben wir jetzt eine Diskussion geführt, die, glaube ich, nicht ganz inhaltslos war. So, nach meinem Empfinden.
Genau, wir haben über den Inhalt, die Sinnhaftigkeit von solchen Diskussionen debattiert quasi. Und ich denke mir, ja, kann man machen. Aber es hat halt eben, außer dass man sich jetzt quasi, wir uns kritisch da hinterfragt haben, im Sinne von, ergibt das Sinn oder nicht, sollte man solche Diskussionen führen, hat das, wie soll ich sagen, wenig inhaltlichen Gehalt. Weißt du, wie ich
meine? Hey, jetzt hast du aber meine ganzen Punkte rausgelassen. Du hast mir eben ein paar Punkte gegeben. Also, ne, wenn ich jetzt sage, also ich finde, aber wir haben nicht nur darüber debattiert, ob diese Frage sinnvoll ist, weil mein Punkt wäre quasi gewesen, ja, für mich war es sinnvoll, weil ich, ne, für mich, für mein privates Jahr im Zweifel der Rückschlüsse ziehen kann und mein eigenes Verhalten verändern kann und so weiter und so fort. Das ist doch mehr als das ist eine inhaltsleere Diskussion irgendwie. Über einen Begriff.
Deren Diskussion ist inhaltsleer in dem Sinne.
Ja, aber die hat mich ja dazu gebracht, dich anzusprechen und für mich vielleicht noch irgendwie Rückschlüsse zu ziehen und so weiter und so fort. Also, ich will das ja gar nicht, ich will jetzt die überhaupt nicht verteidigen, ne? Also, ich bin jetzt gerade in so einer Position, dass ich denke, oh Gott, meine Buddies, Lanz und Precht, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, es hätte für mich auch eine Werbetafel sein können. Ich wäre hier reingegangen und gesagt, Willi, krass, guck mal. Ich habe das Wort Vertrauen gelesen, habe drüber nachgedacht, dachte mir, Vertrauen. Irgendwie habe ich eigentlich über Vertrauen nachgedacht. Meinst du, das Vertrauen ist irgendwie weniger geworden? Ich weiß nicht. Nach meinem Empfinden habe ich das Gefühl, so und so und so vielleicht. Und das finde ich nicht so verkehrt, weil das ist doch spannend,
aber was machst du? Also ja, ich verstehe, dass du sagst, es ist sinnvoll, über Sachen nachzudenken und sowas wie Vertrauen. Da kann man sich auch mal fragen, was ist ja eigentlich, hat sich das verändert in letzter Zeit? Aber so, wie man sich selbst irgendwann mal eine Antwort gibt, wie ja oder nicht oder nein, ist komplett gefühlsgetrieben und abhängig von der subjektiven Wahrnehmung, die man in der Situation hatte. Und dann passiert irgendwas Tolles im Leben und auf einmal, eine Stunde später, gibst du dir eine komplett andere Antwort auf die Frage. Und dann ist die Frage, naja, was habe ich von dieser Frage überhaupt? Außer, dass ich vielleicht mal drüber nachgedacht habe und sie mal temporär für eine Millisekunde für mich mit ja oder nein beantwortet habe. Um sie dann eine Stunde später wieder anders zu beantworten. Also,
aber sind nicht alle Fragen genau das, die wir uns stellen? Außer wir stellen uns also naturwissenschaftliche Mathefragen. Also jede Frage, die ich in Pädagogik stelle, könntest du genauso beantworten. Das eine Kind ja, das andere Kind nein. Jedes Menschen Individuum, also wir könnten am besten gar nicht über irgendwas reden, weil jede Frage, die wir uns stellen, könnte im nächsten Moment wieder anders sein.
Aber welche Frage wäre das denn?
Ja, keine Ahnung, welcher Erziehungsstil ist der richtige? Sollte man ein Kind schlagen oder nicht? Das sind ja Sachen, naja, je nachdem, wie du fragst. Die einen sagen vielleicht cool, die anderen sagen vielleicht nein. Die einen sagen, oh, da gibt's Schäden von, die anderen sagen, es gibt keine Schäden davon. Die einen sagen, früher war das in Ordnung und aus denen ist auch was geworden. Die einen sagen, könnte man niemals tun.
Und wie entscheidet man in der Pädagogik dann, welche Theorien jetzt quasi diejenigen sind,
die welchen Wissenschaftler ich raussuche?
Ja, aber okay, und was hat der für gemacht? Hat der einfach einen Aufsatz geschrieben und gesagt, ja, ich glaube, das ist so und so? Oder gibt's da, also muss ja irgendwas geben?
Nö. Im Zweifel sind das genau das. Sind es Aufsätze? Sind das. Kannst ja, also. Ja, da gibt es keine wissenschaftlichen Fragen zu. Oder der Begriff der Mündigkeit oder Sozialisation. Das sind ja alles so diese riesigen, ne, wie Freiheit. Und das sind ja, genau, wir sind ja fast wie in der Philosophie. Es gibt halt nicht die harten Zahlen, sondern weil es alles Menschen und Gefühle und wir sind ja auf einer harten Gefühlsebene.
Aber wenn du einen Menschen nimmst und den einfach in Isolation 3 Jahre steckst in seiner Kindheit, und dann in die Gesellschaft tust und guckst, wie der sich verhält, dann wirst du ja feststellen, oh, funktioniert ja irgendwie anders als sonst. Also kannst du ja auf Individuumsebene, kannst du ja eben Sachen beobachten.
Ja, aber diese Sachen werden nicht mehr gemacht, weil wir wollen Menschen das nicht antun. Das heißt, es wurde mal gemacht und wir berufen uns auf irgendwas, auf irgendwelche Königsbeispiele von damals, irgendwelche Zwillingsexperimente, die es 2-mal auf der Welt vielleicht gab, 1 in Russland, 1 in China so ungefähr. Ja. Und das ist unsere wissenschaftliche Erkenntnis, warum wir sagen, Zwillinge wachsen so und so auf. Aber das ist ja alles. Ich muss schon darauf vertrauen, dass das, also ich muss schon viel glauben auch da. Und viel daraus schließen, was ich in Erfahrungen sammle um mich rum und so. Es ist sehr subjektiv, ultra subjektiv. Deswegen ist ja Pädagogik zum Beispiel auch so verschrien. Also, was heißt Gesellschaftswissenschaften? So, besser gesagt, Gesellschaftswissenschaften sind in gewisser Weise so verschrien. So, ne, Erdkunde beschäftigt sich mit Tourismus. Da klar kannst du Zahlen dir angucken und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch immer eine Frage der, wie fühlen sich die Menschen in dem touristischen Gebiet, ne, und so weiter und so fort.
Ja, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass du in der Pädagogik mehr machen kannst, als auf die eine Studie mit dem einen Zwilling irgendwie dich zu
beschränken. Klar kannst du mehr machen, natürlich. Also,
Du hast ja, wie viele Sozialexperimente gab es denn wenigstens früher und gibt es auch heute noch in der Hinsicht, als dass du sagst, naja, du guckst dir an, wer hat irgendwie Verbrechen begangen? Wer ist im Knast gelandet? Oh, und dann stellst du fest, naja, was haben die Personen in ihrer Kindheit erlebt? Oh, die wurden geschlagen. Oh, scheiße, besteht da vielleicht ein Zusammenhang? Du misst eine Korrelation. Kannst sagen, naja, ziemlich wahrscheinlich ist da ein Zusammenhang, aber wir wissen es nicht so hundertprozentig, aber wir glauben, dass da einer ist. So, das heißt, sowas kannst du ja machen. Da hast du ja eine gewisse.
Ja, Korrelation sagen, kannst du ohne Ende aufstellen, aber Kausalitäten ist immer das Schwierige.
Da ja, bist genau,
du
aber immer, das, du stellst ja Thesen auf, du gibst Erklärungen ab und sagst, naja, wir glauben zum aktuellen Zeitpunkt mit dem allem, was wir wissen, dass da ein Zusammenhang besteht und das eine zum anderen führt. Eben, wenn du eben ganz viel Kinder schlägst, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder irgendwann mal irgendwas Böses tun, ist dann höher, als wenn du es eben nicht tust. Und deswegen entscheiden wir uns in der Pädagogik jetzt, Kinder nicht zu schlagen. So, ja. Also da gibt es ja schon mehr als nur, naja, unser Bauchgefühl sagt uns.
Absolut. Jetzt, ne? Aber nimm jetzt nicht die Hardcore-Beispiele, sondern nimm einfach Belohnung und Bestrafung zum Beispiel. Wird dir keiner wissenschaftlich sagen können, was ist besser, Leute bei guten Leistungen zu belohnen oder bei schlechten Leistungen zu bestrafen? Es gibt Studien in alle Richtungen. Es gibt die Studien, die sagen, wenn du die Kinder bestrafst bei falschen Vokabeln, lernen die Vokabeln gut. Wenn du die belohnst, lernen sie auch gut. Beide Wege funktionieren irgendwie. Man kann sagen, unter dem Effizienzkriterium, beides funktioniert.
Ja, aber das ist okay, dann kannst du sagen, beides funktioniert. Das ist ja auch eine valide Aussage.
Ja, da stoppen wir ja nicht. Jetzt kommt ja der spannende Punkt. Jetzt gucken wir ja, ob es legitim ist. Jetzt gucken wir quasi so ein bisschen.
Ja, jetzt kommt die Moral plötzlich.
Genau, jetzt kommen auf einmal die Gefühlssachen dabei. Aber ist es denn für die Persönlichkeitsentwicklung förderlich, wenn du das Kind immer bestrafst? Ja, nein. Aber das kann ich dir jetzt nur mit philosophischen Erklärungen beschreiben und nicht durch. Ja,
Moment, aber ist es nicht so, dass wenn du glücklich bist und dass, wenn du dich wohlfühlst und wenn du happy bist, dass die Botenstoffe, die im Körper so rumtummeln, da haben die nicht einen positiven Effekt auf dein Hirn, was eben für
Informationen absolut speichern kann? Absolut, aber es gibt genauso gut Beispiele dafür, die das exakt nicht hatten, die total glückliche, erfolgreiche Menschen wurden. Das heißt, okay, du kannst immer, weil Individuen so unterschiedlich sind, kannst du immer Gegenbeispiele finden. Immer. So, und nicht so wie in der Biologie so, oh, es gibt auch vielleicht den einen schwarzen Schwan, so niemals, sondern ist so, ja, die Welt ist halt irgendwie vielleicht grausam, aber trotzdem versuchen wir das Gute rauszuholen. Das
eine Gegenbeispiel findest du immer, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, hunderte Menschen nimmst und sagst, wie funktioniert wie ist die Biologie des Menschen, ist die bei 100 Menschen irgendwie ähnlich, vielleicht ist das einen dazwischen, der irgendwie so ein bisschen anders tickt, der auf Schläge abfährt, ja? Und diese eine Person widerlegt ja nicht, dass die anderen 99 das eigentlich ganz cool finden, wenn es eben Belohnung gibt statt Schläge. Also, also das eine Gegenbeispiel, klar, hast du immer.
Nee, ich meine, in der Biologie gibt es das eine Gegenbeispiel, aber in der Pädagogik gibt es halt 1000 Gegenbeispiele immer. Also es ist halt das. Du musst halt überlegen, welcher Richtung folgst du? Folgst du der Richtung der schwarzen Pädagogik? Folgst du die Richtung der positiven Pädagogik? Folgst du der Richtung der klassischen Konditionierer? Folgst du die Richtung der Psychologen, der Neurobiologen? Alle haben unterschiedliche Antworten auf die gleiche Frage. Und es ist eigentlich nur eine Glaubensfrage, wem du dann mehr vertraust, sag ich mal.
Aber irgendwas musst du ja unterschiedlich machen. Also hast du nicht dann bestimmte Zielsetzungen oder Annahmen oder bestimmte Intentionen, die du verfolgst, wenn du A, B oder C wählst? Also die können ja nicht identisch sein in jeglicher Hinsicht.
Naja, die Intention kann sich schon unterscheiden, aber es ist eigentlich eher die, zum Beispiel der Umgang der, wie komme ich zu den Antworten zum Beispiel. Und dann ist die Frage, welches Experiment rate ich wie gut? So, ne, der eine basiert auf irgendeinem Milgram-Experiment, die eine Ansicht, die andere Ansicht basiert vielleicht auf einer Fragebogenumfrage, die andere auf qualitativen Interviews, die andere auf quantitativen Interviews. Welcher Methode vertraue ich mehr, so ungefähr? Das ist halt nicht immer klar messbar. Also ich merke es ja selber bei Unterrichtsplanung. Ich stehe immer vor der Entscheidung zu sagen, nehmen wir den Theoretiker oder nehmen wir den oder nehmen wir die Studie, die haben beide so ihre Flaws, naja, nehmen wir die und kritisieren sie nachher. Um dann zur Antwort zu kommen, ja, jeder Mensch ist unterschiedlich, man muss immer gucken im Kontakt mit dem anderen, was jetzt das Richtige ist, quasi so ungefähr. Trotzdem kann man natürlich einen Werkzeugkoffer bereitstellen, deswegen ist das Fach ja so toll in meinen Augen, aber trotzdem ist die Message eigentlich immer, du kannst jetzt, was du hier lernst, nicht nach Hause gehen und sagen, hey, kleiner Bruder, ich habe gerade das gelernt, dass das gut ist, also funktioniert das. Nope, not gonna happen.
Jetzt war ohne Scheiß, aber wäre dann, wenn du mit der These an Pädagogik rangehst, also an Menschen und Gefühle und das Miteinander von Menschen, dann wieder die Frage zu stellen, hey, wie ist denn der Querschnitt der Gesellschaft, wenn es um das Miteinander und das Vertrauen dieser Menschen einander gegenüber geht? Dann kannst du die genauso wenig beantworten, wie du das in der Pädagogik auch machen kannst, weil du sagst, jedes Individuum ist unterschiedlich.
Absolut richtig, absolut richtig. Und deswegen sage ich, dass ich diese Fragen sehr spannend finde, weil ich habe dieses Fach studiert und beschäftige mich seit sehr langer Zeit mit Fragen, die man nicht klar beantworten kann. Und ich finde es immer sehr spannend. Und bin froh darüber, quasi eher dieses Werkzeugset im Hintergrund zu haben, um mich mit diesen Fragen zu beschäftigen und bin überhaupt nicht frustriert, wenn ich keine eindeutigen Antworten auf diese Fragen finde und habe das Gefühl, dass ich trotzdem in vielen Situationen mich vielleicht richtig, in Anführungszeichen, für mich persönlich subjektiv richtig entscheiden kann, weil ich mich mit diesen ganzen Fragen beschäftigt habe, ohne jetzt aber zu wissen, oh, da ist das rausgekommen, das ist der richtige Weg, den gehe ich jetzt.
Verstehe ich, ja.
So wie unsere Faszination für Philo damals. Da gab es ja auch nicht, was Staatstheorie, was ist der Richtige, ne? Ist das der Philosoph an der Spitze, ist das das Richtige, ist das das Richtige? Ja, keine Ahnung, gibt es den guten Diktator, ist das das, was wir alle haben sollten, ne? So der eine Typ, der aber für alle gut ist, wäre irgendwie cool, keine Ahnung. Aber allein sich damit beschäftigt zu haben, finde ich, gibt einem viele Optionen auf, die einem Umgang mit anderen Menschen vielleicht oder in der Politik, wie auch immer, dann vielleicht spannende Optionen aufzeigen, aber auch gleich die Begrenztheit und die Grenzen des menschlichen Denkens und Handelns eben auch aufzeigen. So nach dem Motto, ich finde nicht die Antwort im Umgang mit Menschen, weil jeder Mensch einfach individuell ist, wie du sagst. 80 Millionen Meinungen, 80 Millionen Menschen. Ich kann dir niemals sagen, dass es die alle vertrauen, nicht alle vertrauen, ja. Aber ich kann mir natürlich Menschen angucken und kann sie fragen und kann gucken und kann
im Umgang. Aber das machst du dann ja im 1 und 1. Also
genau, aber ausgelöst vielleicht von dieser Frage. So, also, ne, ausgelöst vielleicht von dem einen Werbeplakat, ausgelöst von diesem einen Satz in dem Podcast, auch wenn ich den Rest vielleicht absoluten Bullshit finde. Aber das, ausgelöst davon, kann ich ja in die Welt gehen und sagen, oh, ich guck da mal genauer hin, bei mir persönlich, in meinem Umgang. Ohne jetzt, wie gesagt, das groß aufzuziehen und zu sagen, ich muss eine Studie machen, ich muss die Spieltheorie mir angucken, ich muss mir das und das angucken, sondern eher nur, ich in meinem Umgang mit anderen Menschen stelle mir selber die Vertrauensfrage, vertraue ich der Person? Voll die interessante Frage, mal zu überlegen, wem vertraue ich eigentlich wirklich? So, nach meiner Definition, finde ich spannend. So.
Ja, ich, wie gesagt, im individuellen Umgang, ne, so nach dem Motto, hat sich eigentlich mein Vertrauen gegenüber dem Arzt verändert und so weiter? Ja, aber die Diskussion darüber, ob die Gesellschaft sich jetzt gewandelt hat in der Hinsicht, ich meine, das, was du beschrieben hast, dass man es für sich selbst mitnimmt und dann vielleicht im Einzelfall so das hinterfragt und reflektiert, vertraue ich meinen Eltern eigentlich noch, vertraue ich meinem Arzt eigentlich noch? Ja. Okay, cool, also wenn das irgendwem hilft, also will ich gar nicht werten, das ist cool. Wenn das wäre für mich auch noch das einzige Ergebnis, wo ich sage, ja gut, das kann ich so mitnehmen als Mehrwert einer solchen Diskussion. Aber darüber hinaus fällt es mir echt schwer, irgendwas zu greifen, was irgendwie einen Nutzen hat für irgendwen, außer eben, wurde nett unterhalten und man hat eben vielleicht das für sich selbst mitgenommen und kann dann in Einzelfallsituationen sich die Frage stellen, vertraue ich dir jetzt eigentlich noch oder nicht?
Ja, aber was ist mit der Glaubensfrage im Sinne von, also wenn du jetzt sagst, wenn du diese Frage, ne, stellst, ne, ist das Vertrauen in der Gesellschaft gesunken oder gestiegen? Da kannst du doch für dich selber auch Rückschlüsse ziehen, wie dein Verhalten, also zum Beispiel kannst du ja sagen, wenn ich das Gefühl hätte, für mich wäre das Schlimmste, was passiert, dass in Deutschland das Vertrauen in die Gesellschaft sinkt. So, ne, kann ich, wie gesagt, nicht messen, ist mein Gefühl. So, wenn ich das Gefühl hätte, das wäre so. Da kann ich ja für mich trotzdem die Rückschlüsse ziehen und sagen, mein Gefühl sagt das, also sollte ich jetzt das Land verlassen, weil hier wird bald ein Bürgerkrieg ausbrechen. Keine Ahnung was. Aber diese Entscheidung kann ich ja nur treffen, wenn ich mich selber mit dieser Frage auch mal beschäftige. Also so wie wir jetzt sagen, ey, wenn auf einmal hier, wann ist der Punkt, wenn welches Flüchtlingsheim brennt oder so, wenn welche AfD an der Macht ist, wo ich sage, okay, ciao, ich verlasse dieses Land. Das kann ich ja erst nicht anhand von irgendwelchen Forsa-Umfragen, sondern in meinem Gefühl.
Nee, aber es gibt, also wenn du durch die Welt gehst, ja, und einfach mal beobachtest, wie das miteinander ist. Also das sind tausend Dinge, die in der Gesellschaft quasi kippen, die dieses Vertrauen irgendwie repräsentieren.
Absolut.
Es kann sowas sein wie, hey, fuck, Mann, ich habe heute beobachtet, wie einfach der Busfahrer ausgeraubt wurde. Ich habe danach irgendwie, bin ich nach Hause gegangen und bei mir wurde eingebrochen. Und irgendwie kostet auf einmal alles viel mehr im Supermarkt und irgendwie total schräg. Und ich wollte ich im Laden was kaufen und die Leute haben mich schräg angeguckt und gesagt, nee, wir verkaufen nichts. Also es gibt tausend oder sowas, ich gucke mir was an wie, oh, wie waren denn die Wahlbeteiligungen in den letzten Jahren? Oh fuck, irgendwie sind die total krass gesunken und irgendwelche komischen Parteien kriegen auf einmal mehr Stimmen. Also es können tausend Dinge sein im Alltag, die eben genau das beschreiben, was ich am Ende subsumiere unter, hey, das ist Vertrauen in der Gesellschaft, ist gefallen, gesunken, was auch immer. Aber dann sind es genau, für mich sind das diese Dinge, die ich in der Welt Tag für Tag wahrnehme und weniger dieses Gefühl. Das Gefühl repräsentiert meine Beobachtung in der Hinsicht.
Absolut.
Und das finde ich viel spannender, das zu beschreiben, so nach dem Motto, hey, was passiert eigentlich gerade in der Gesellschaft? Welche Richtung bewegen wir uns? Können wir das irgendwie greifen? Können wir verstehen, wo das herkommt? Aber das ist für mich nicht die Frage nach dem Vertrauen, sondern eher die Frage nach dem, was tun die Menschen im Alltag? Wie handeln
sie? Ja, aber von welcher Richtung ich mich der Frage näher, das ist doch eigentlich egal. Ob ich jetzt erstmal sage, oh, meine Beobachtung ist, also ich stelle mir jetzt einfach mal die These auf, die Vertrauen ist gesunken und gehe dann hin und forsche nach, ist es denn so in meinen Beobachtungen? Oder ob ich andersrum komme und sage, ich beobachte.
Der Unterschied ist, wenn du quasi, das eine ist die populistische Entertainment-Variante, in der ich sage, das Vertrauen in der Gesellschaft ist im Abfall, keine Ahnung, wir vertrauen uns immer weniger und es ist ganz schlimm und hier könnte alles in einer ganz schlimmen Dystopie enden. So, das ist für mich so, da setzt du den Ton der Konversation.
Ja, aber den hat ja keiner gesetzt, ne? Also das du übertreibst ja gerade extra. Das war ja so nicht gesetzt.
Ja gut, ich kann ja nur von dem jetzt gerade irgendwie berichten, was du so beschreibst. Und du hast beschrieben, die haben die Vertrauensfrage der Gesellschaft, hat sich das verändert und genau. So weiter. Die Menschen vertrauen ihren Ärzten weniger, bla bla, wo könnte das hinführen? Und am Ende haben wir Dystopie, wenn keiner mehr irgendwie.
Nee, das war von mir. Das am Ende
ja, gut, haben wir Dystopie. Das kann ich ja gerade nicht filtern, was jetzt genau von dir kam. Aber wenn du die Storyline nimmst, wie du mir das beschrieben hast, dann habe ich so dann ist der Ton der Konversation irgendwie gesetzt nach dem Motto, das Vertrauen, das ist nicht mehr da, es hat sich verändert. So in so einem Zweifel weniger geworden. Schlecht. Implizit heißt es, es ist was Schlechtes. So. Und da denke ich mir halt so, ja, okay, aber ist es denn so schlimm, wie wir gerade wirklich denken, wie es beschrieben wird? Und da würde ich immer gucken, was sind eigentlich, also wie hat sich unser Lebensstandard verändert in letzter Zeit? Gibt es mehr oder weniger Kriminalität? Sind wir mehr Geld oder weniger Geld? Wer ist quasi gerade in der Regierung? Ist es überhaupt relevant, diese Frage zu stellen und so weiter? Ich würde mich halt von diesen harten Fakten eher annähern, die viel mehr darüber aussagen. Und wenn du mal Pech hattest, du bist gerade mal in Neukölln unterwegs gewesen, 3 Tage, könntest du auch mit dem Gefühl rausgehen, fuck man, die Welt ist ein scheiß beschissener Ort, weil hier die Leute hauen sich auf der Bushaltestelle über die Köpfe ein. Gehst du aber woanders hin und hast eine andere Wahrnehmung für 10 Minuten, kannst du eine komplett andere Sicht auf die Welt haben und sagen, die Gesellschaft ist super, bombengeil. Da auf einmal war dann Flashmob, wir haben getanzt, irgendwer hat mir Kaffee geschenkt und die waren so nett zu mir und das ist das, was ich sage. Das Vertrauen der Gesellschaft, das kannst du nicht messen oder bewerten, indem du sagst, ja, wie nehme ich das gerade wahr in dieser einen Sekunde, der ich lebe? Das kann sich jederzeit ändern. Und da finde ich es halt viel spannender zu gucken, was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren unserer Gesellschaft? Woran messen wir eine gute oder schlechte Gesellschaft? Und gucken, dass man da irgendwas Greifbares hat, um eben diese Veränderung zu messen, wenn man überhaupt an dieser Frage der Veränderung überhaupt interessiert ist.
Ja, das finde ich natürlich auch spannend, mehr anzugucken. Aber ich muss dir auch ehrlich sagen, was interessiert mich denn, ob jetzt ich objektiv anhand dieser Kriterien, der nachvollziehbaren Kriterien, diese Veränderung wahrnehme, wenn ich selber, jetzt sage ich mal über ein Jahr oder so, keine Ahnung, das für mich, also ich merke, oh Gott, das sinkt aber in irgendeiner gewissen Form. Ne, ich muss für mich jetzt irgendwelche Schlüsse daraus ziehen. Ich muss für mich schauen, dass ich umziehe, eine Veränderung, damit es wieder positiver wird für mich, in irgendeiner Form. Das ist doch das, was eigentlich, also das ist doch das, was in der Realität passiert. Es geht doch keiner hin. Also was interessiert mich die Inflation, wenn ich kein Geld habe? So? Was interessiert mich das? Wenn dieser harte Faktor, der, also das ist vielleicht ein bisschen, ne, aber der Faktor Kriminalität, wenn ich nie überfallen werde und dann interessiert mich nicht der Faktor, aber hey, guck mal, die Kriminalitätsrate ist voll niedrig. Ja, spüre ich nicht, ist mir scheißegal. Das ist kein Faktor, der mein Leben gerade tangiert, sondern es ist ein anderer Faktor vielleicht, der oder andere Faktoren, die mich da irgendwie vielleicht beeinflussen.
Ich glaube, dieser Realitätscheck ist super wichtig für den Einzelnen. Und ich komme aus der Richtung, aus der wir vorhin gesagt haben, ja, das ist ja das falsche Tool für die meisten Menschen. Also wenn jetzt viele Menschen sagen, ich kann mir jetzt Informationen beschaffen und auf einmal fangen sie an, irgendwelche komischen Gedanken zu spinnen und sagen sich, hey, fuck man, jetzt um ein Beispiel zu nennen, Deutschland ist am Arsch, ja. Und was wir vor ein paar Jahren hatten, die ganzen Flüchtlinge, die nehmen uns die Jobs weg, die vergewaltigen hier alle Menschen und ganz, ganz schlimm, was hatten wir nicht alles für Debatten? Dann guckt man sich die Zahlen an und sagt, was ist eigentlich gerade faktisch wirklich da? Ist es wirklich schlimmer geworden? Du siehst, hey, nein, das ist nur die Wahrnehmung und das, was du vielleicht wahrnimmst, weil du vielleicht die falschen Medien konsumierst oder weil du mit den falschen Leuten abhängst, die deine Wahrnehmung prägen. Und ich finde, dieser Faktencheck mit, ne, wie ist denn gerade die Kriminalitätsrate, unabhängig davon, ob gerade bei mir eingebrochen wurde oder bei irgendeinem x-beliebigen Deutschen irgendwo in Kiel, juckt mich halt gerade nicht. Aber was ist eben der Durchschnitt? Was ist eben die Realität? Und ich finde, es schadet nicht, diesen Realitätscheck zu machen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber wenn du dich gerade unsicher fühlst und dich fragst, wie ist denn gerade die Kriminalität, schau nach. Und dann liegt es vielleicht daran, dass du gerade einfach Pech hattest? Oder ist wirklich was dran? Hat sich die Realität, die Kriminalitätsrate vielleicht erhöht? Oder habe ich gerade vielleicht ein verzerrte Wahrnehmung, würde am liebsten irgendwie flüchten, weil ich glaube, die Welt geht unter? Liegt das wirklich daran, dass gerade die Welt untergeht? Oder hast du vielleicht einfach die falschen Medien konsumiert, die gesagt haben, die Welt geht unter. Und da hilft, glaube ich, nur dieser Realitätscheck, weil alles andere.
Also, absolut. Bei den kleinen, also bei diesen Unterthemen bin ich vollkommen bei dir, ne? So nach dem Motto, ich habe das Gefühl, alle Ausländer sind kriminell. So. Gibt es Statistiken, kann ich nachchecken, so. Aber für diese aufgeladenen Riesenbegriffsfragen, glaube ich, da haben wir nicht diese einfachen Antworten. Also, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo du sagst, wie definieren wir Vertrauen? Was für Faktoren zählen wir in Vertrauen rein? Ist es Kriminalitätsrate? Ist es Inflation? I don't fucking know. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das halt in der Realität keiner macht, weil es einfach nicht machbar ist, ne? So, und das ist das Problem.
Und das ist genau mein Appell. Wenn wir so einen großen Begriff haben wie das Vertrauen, dann lass uns doch hinsetzen. Das macht natürlich keiner. Aber wenn du,
genau.
Wenn wir Lanz und der, wie ist der andere Typ, Precht wären, dann wäre quasi das Beste, was wir tun könnten, um diese Frage möglichst ehrlich zu beantworten, nicht um die möglichst viele Zuschauer zu unterhalten, sondern wirklich eine Antwort zu finden auf diese vielleicht auch spannende Frage, wäre zu hinzugehen und sagen, gut, was heißt für uns Vertrauen? Was haben wir für Einflussfaktoren, die diese Wahrnehmung des Vertrauens einem Individuum, einer Gesellschaft gegenüber oder andersrum, wie auch immer, was beschreibt das? Und dann fallen uns mit Sicherheit irgendwie 30, 40 Begriffe ein, Dinge, die wir im Alltag, im zwischenmenschlichen Alltag erleben und wo wir sagen können, das hat Einfluss auf das Vertrauen. So, nach dem Motto, weiß ich nicht, habe ich in letzter Zeit irgendwie gemerkt, dass mich jemand angelogen hat, sind Lügen aufgekommen. Was weiß ich denn? Hat jemand mich beklaut? Was weiß ich denn? Vertrauen, ne? Hat jemand vielen Vertrauen? So, dann könnten wir 1000 Dinge aufzählen, die uns irgendwie dieses Vertrauen irgendwie versuchen zu umschreiben, diesen abstrakten Begriff. Und dann würden wir feststellen, okay, können wir vielleicht von den Dingen vielleicht irgendwas greifen? Können wir haben wirklich was Hartes, was Messbares? Und dann wird uns mit Sicherheit irgendwas auffallen, was tatsächlich geht. Vieles wird nicht gehen. Und dann können wir sagen, ja gut, wenn wir jetzt alles mal gemacht haben, diese ganze Übung mal gemacht haben, wie hat sich unsere Wahrnehmung jetzt geändert? Auf Basis der Fakten und auf Basis der fehlenden Fakten. Das ist, finde ich, eine spannende Diskussion, weil da könntest du dir wirklich einzelne Details anschauen. Und daraus kannst du Schlussfolgerungen ziehen wie, oh, verdammt, Einbruchsquote geht hoch in allen Gebieten. Also scheint irgendwas da zu sein. So, dann hast du was du greifen kannst und sagen kannst, daher rührt mein Misstrauen. Ich hab endlich was gefunden, wie ich mir erklären kann. Ich habe eine gute Erklärung dafür gefunden, warum ich plötzlich misstrauischer geworden bin. Oder mein Arzt hat mir falsches Medikament gegeben. Du fragst 1000 Menschen, wie viele Menschen wurden falsch behandelt und haben jetzt chronische Leiden danach. Oh, da hast du immer mehr in Deutschland. Komisch. Also scheint es da irgendwie eine Ursache zu geben. Und ich finde diese Ursachenforschung viel, viel spannender als nur diese abstrakte Diskussion über dieses Vertrauensthema, was halt für jeden auch unterschiedlich in der Wahrnehmung und unterschiedlich in der Definition auch ist. Und
weiß ich nicht. Stimme ich dir absolut zu, dass das auch eine sehr spannende Frage ist, nur wie du auch richtig, glaube ich, eingeleitet hast, das macht aber keiner, sich diese Mühe leider. So, das wäre aber natürlich spannend, aber auch wir beide machen uns diese Mühe ja nicht. Und wir sind ja schon Leute, wo ich jetzt sagen würde, wir haben da auch im Zweifel mal Bock drauf. So, also ich bin da nicht abgeneigt, sowas zu tun. Aber trotzdem tue ich es nicht. Klar, weil es mir jetzt auch, ich habe dieses Problem nicht so, ne? Ich stelle mir diese Frage in der Form nicht, sondern ich komme ganz cool mit meiner Gefühlsebene klar und denke mir so, okay, es funktioniert alles im Austausch. Ich kriege keine Signale von, ey, das läuft nicht und das läuft nicht, weil dann würde ich mir wahrscheinlich mehr diese Fragen vielleicht auch mal stellen. Und dann würden wir uns hinsetzen und sagen, pass auf, Max oder Willi, wir gucken jetzt mal, wir schreiben mal auf, wir machen mal Reality-Check so im Zweifel. Deswegen, ich versuche mich nur gerade da so ein bisschen reinzufühlen irgendwie im Zweifel und mir zu denken, okay, der Otto-Normal-Verbraucher so in Deutschland, der macht das wahrscheinlich nicht. Natürlich und nicht, der wird, genau, und der wird da und vielleicht würde man, also da können wir jetzt fragen, was ist der Mehrwert? Wie gesagt, ich möchte diesen Podcast nicht verteidigen, aber es ist ja vielleicht auch ein bisschen das, was wir manchmal machen, dass man dann einfach sagt, okay, aber alleine eine Diskussion darüber mitzubekommen, kann eben dann vielleicht für einen schon einen gewissen Mehrwert bieten, so, dass man sagt, okay, ich nehme da vielleicht für mich irgendwas mit, allein irgendwas, und wenn ich das kritisch hinterfrage in irgendeiner Form oder wie auch immer, ist das schon mehr, als wenn ich ausschalte, weil die anfangen, Begriffe zu definieren. Was, wie gesagt, ich sehr spannend finde, aber ich mir vorstellen könnte, dass das halt dann 95% der Leute vielleicht nicht sich anhören würden. Und dann, ne, wie wir uns die Frage stellen im Sinne von, welche Verantwortung hast du? Was muss gesagt werden? Was darfst du nicht sagen? Ne? Genauso kann man eben sagen, hey, vielleicht, wie gesagt, nur These, auf gar keinen Fall ist es so gewesen, aber vielleicht könnte man ja sagen, um ihnen was Gutes zu wollen, könnte man sagen, naja, man muss quasi abwägen, gebe ich lieber 95% der Leute einen spannenden Gedanken mit und helfe ihnen, ganz, ganz einfach formuliert, helfe ihnen um 5% ihre Lebensqualität zu steigern oder helfe ich den 5% ihre Lebensqualität um 50% zu steigern, weil die mega was mitnehmen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist einfach nicht der Podcast, der die Special Interest Nerdy Nerds anspricht, die Bock auf sowas haben. Und deswegen konzentrieren die sich auf diese 5%. Was ich ja auch kritisiere, oder was wir ja auch kritisieren, was ja genau ist, wo man sagt, ja, da ist auch vieles einfach ein bisschen populär, da ist vieles ein bisschen falsch, da ist vieles ein bisschen so. Aber ich glaube, dass die Zielgruppe einfach diese 5% sind, 50%, die 95% sind und nicht die, die 5%. Das sind wahrscheinlich dann eher die 5,5 Stunden Philosophie-Podcasts, das Thema Freiheit. Und dann nimmt man alle Staatstheoretiker, Anthropologen, wen auch immer, durch und überlegt sich, okay, was ist jetzt eigentlich Freiheit? Was auch ein mega spannender Podcast ist, aber ich glaube, das ist nicht das Ziel von denen. Und das kann man natürlich kritisieren, wie du sagst, finde ich. Also kann man auf jeden Fall kritisieren.
Das ist immer die Frage nach der Intention. Also warum machen die das? Ne? Was ist deren, was ist die Absicht letztendlich? Und ich würde ihnen jetzt auch keine böse Absicht unterstellen, von wegen, ja, die wollen jetzt irgendwie jemanden manipulieren in seiner Wahrnehmung und versuchen jetzt da irgendwas in irgendeine Richtung zu lenken. Ich glaube nur, das ist jetzt vielleicht die Überheblichkeit, die ich dem Typen da geklaut habe, dem Precht. Wenn du wirklich eine gute Intention hast und sagst, ich möchte jetzt quasi bestimmte Dinge irgendwie vermitteln oder habe da eine bestimmte Weltansicht, die ich teilen möchte und so weiter, dann musst du auch reflektieren, ob das Format, was du gewählt hast, ob das auch in der Lage ist, deiner Intention gerecht zu werden. Und ich würde behaupten, diesen Kompromiss zu machen, nach dem Motto, ich habe maximal eine Stunde abzüglich Werbung und da muss ich jetzt irgendwie gucken, wie ich diese Stunde maximal fülle mit Inhalten, die irgendwie meine Intention repräsentieren, weiß aber vielleicht am Anfang schon, ja, das wird echt schwierig und wahrscheinlich müssen wir bei vielen Sachen einen Kompromiss machen und dann entweder meinst du es wirklich ernst, du wirst wirklich eine bestimmte Sache erreichen, dann wähle halt das passende Format dafür, um halt eben all deine Annahmen zu klären und so weiter. Ich rede jetzt von dem Ideal, wird nie so passieren. Ja. Aber dann würde ich sagen, dann mach es lieber so, wenn du es wirklich ernst meinst oder lass es halt bleiben. Und solche Formate sind für mich halt, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch mein persönlicher Bias, der dann sagt, ja, ich unterstelle denen jetzt auch gerade was, aber ich unterstelle denen leider eher Eigenbereicherung, anstatt eben diese gute Intention zu, wir regen zum Nachdenken an und führen da, weiß ich nicht, die Gesellschaft an einen besseren Ort, indem wir sagen, guck mal, denk über dieses Thema nach und danach wird alles besser, so nach dem Motto.
Müssen wir nicht unseren Podcast einstellen?
Ja, klar.
Oh nein.
Konsequenterweise ist das die letzte Folge.
Nach dem, was du sagst,
aber, ja. Nein, aber wieso? Wieso sollten wir unseren Podcast einstellen? Die Intention dieses Podcasts ist, dass wir uns selber dabei aufnehmen und irgendwann mal in der Zukunft in der Lage sind, das nochmal anzuhören.
Aber trotzdem, das musst du zugeben, hast du auch schon öfter mal gesagt, es wäre ja ganz cool, wenn vielleicht dann ein, zwei Gedanken hängen geblieben sind, die es dann ein bisschen besser machen. So. Und trotzdem haben wir uns ja, dann müsste man ja, wenn man so hart, wie du das jetzt sagst, dann müsste man ja auch sagen, naja, dann hätten, wenn wir diese Intention haben, müssten wir uns vorher hinsetzen, einen klaren Plan machen, was wollen wir eigentlich am Ende rauskriegen und so weiter und so fort. Und deswegen ist dann die Frage, würdest du dir uns auch vorwerfen, das ist eigentlich eher Eigenbereicherung und keine Ahnung was?
Ja, klar, das ist es.
Ich denke nicht.
Das ist ja in dem Konzept eigendeklariert. Wir wollen uns selbst die Möglichkeit geben, das nochmal anzuhören in 20, 30.000 Jahren. Und das ist komplett Eigenbereicherung, nichts anderes. Wir machen das gefühlt nur für uns in der Hinsicht, weil wir gesagt haben, wir machen das jetzt.
Das ist richtig.
So, und aber wenn jetzt irgendwer den Fehler macht, das zu hören, was wir hier von uns geben, und wir sagen in jedem dritten Atemzug, Alter, wir haben keine Ahnung, das ist alles Bullshit. Die Erwartungshaltung, dass jemand das hört und sagt, das sind Experten im Bereich XY, wenn die existiert, dann haben wir irgendwas falsch gemacht, weil wir
falsch kommuniziert.
Häufiger hätten sagen müssen, ja, ey, keine Ahnung, ich erzähle jetzt gerade irgendwas. Aber wir sind nicht diejenigen, die sagen, hey, ich bin Dozent für Philosophie am Lehrstuhl der Uni Köln gewesen, was weiß ich was, und ich erzähle dir.
Das habe ich nicht gesagt.
Nein, aber das hat der Precht wahrscheinlich
nee, hat er auch nicht. Ja. War nicht Dozent. Egal.
Nein, aber
ja.
Du weißt,
was ich
es gibt diesen Punkt, ja. Und wir sind nicht, also unser, wie soll ich sagen, um uns zu verteidigen, wir sind nicht diejenigen, die behaupten, sie wüssten etwas und fangen an, tiefsinnige Diskussionen zu führen, sondern wir sagen von Anfang an, Alter, das ist nur so aus Spaß hier, was wir hier machen für uns selbst. Und Achtung, die Hälfte von dem, was wir uns von uns geben, ist eh kompletter Blödsinn. Und ich glaube, der Erwartungshaltung, sowas zu hören, ist, wie soll ich sagen, wir haben wenigstens den Disclaimer draußen hängen. So.
Ja, aber dann könnte man, wenn man hart ist, wenn man jetzt, wie gesagt, so hart wie du bist, könnte man sagen, naja, das ist eigentlich aber auch nur ein Pseudo-Disclaimer, weil im Zweifel reden die Leute trotzdem darüber. Und wir haben mal auch Themen, wo wir sagen, ja, da habe ich ein bisschen Peil von und dann sagt man das. Und auch wenn wir den Disclaimer vorweg schicken, können immer noch Leute das hören und sich denken, aber der Max oder der Willi, die haben doch gesagt, es ist so und so. Und deswegen ist die Frage, ob man dann eben auch den falschen Anspruch an den Lanz und Precht Podcast stellt, ob die das, weil das, da bin ich nicht genug im Game für, ob die für sich einen Disclaimer quasi aushängen haben, wir bereichern die Welt, wir werden hier, wir verbreiten die Wahrheiten, die können ja genauso im Prinzip wie wir beide da sitzen und sagen, ja, wir treffen uns jetzt zum netten Gespräch, mal gucken, was so ein bisschen bei rumkommt, nur, dass man da halt das Reichweitenargument natürlich rantragen kann, so, ne, dass es einfach ein anderes ist, aber trotzdem könnte man auch sagen, naja, okay, wir wissen die Intention nicht so richtig, da fällt vielleicht mal was Interessantes ab, vielleicht auch nicht. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Vielleicht.
Aber. Ich glaube, für mich ist das Fazit jetzt aus der Bewertung letztendlich des Podcasts, wäre für mich zu sagen, hey, lass jeden machen, worauf er Bock hat. Ich sage ja gar nicht, sollen dann
drauf. Ja, ne? Ja, klar.
Das sowieso,
klar.
Ne? So, ich habe für mich jetzt quasi mitgenommen, wenn ich die Wahl habe zwischen Inhalten, wo ich sage, ich vertraue der Intention derjenigen, die Inhalte vermitteln, und ich unterstelle denen irgendwas Positives, was mich persönlich bereichert, dann würde ich lieber das mir reinziehen als einen Podcast von den beiden, wo ich als Individuum ein grundsätzliches Misstrauen habe gegenüber deren Inhalten und den Intentionen und eben dem Format. Weil das ist für mich jetzt das, was ich mitgenommen habe, so nach dem Motto, ja, macht wie ihr meint, cool, ist vielleicht auch spannend. Aber für mich als Individuum sehe ich da nicht so viel Mehrwert in dieser Fragestellung, die sie gestellt haben. Und deswegen gucke ich lieber auf was anderes, weil wir haben ja zum Glück die Möglichkeit eben zu sagen, jeder entscheidet, was er konsumieren möchte, wie viel davon und von wem. Und ja, das ist.
Ja, ich glaube, da sieht man auch wieder unterschiedliche, also in Tape 3 oder so, wo wir darüber gesprochen haben, was für uns quasi Podcasts sind. Ne? Also für mich ja reines Entertainment-Medium. Es ist null Bildungs-, also ich habe null Bildungsanspruch an das Podcast-Medium, ne? Also wirklich gar nicht. Also außer, dass ich mir merken kann, welches PlayStation-Spiel 1978 vielleicht rauskam. Aber das ist ein wichtiger Bildungsanspruch. Und ne, bei dir ganz klar eher der, dein Entertainment-Faktor liegt vielleicht eher in TikTok, was ich zum Beispiel nicht so habe. Aber dafür liegt der Bildungsfaktor bei dir eher in den Podcasts, was bei mir vielleicht gar nicht so drin liegt. Und ich glaube, das ist auch das, ne? Wenn ich mir so denke, ja, ich höre das beim Autofahren, keine Ahnung, ich kriege jedes dritte Wort nur mit, keine Ahnung, und dann droppt man das Wort Vertrauen. Ach, nett, dann denke ich an den Tag da ein bisschen drauf rum und schon denke ich mir, ach, cool, das hat mit mir mehr gemacht, als wenn ich jetzt Musik gehört hätte. Und denke ich mir, ach, cool. Und trotzdem finde ich den Podcast ja immer noch nicht gut, sondern ne, es ist ja immer noch der Gedanke so, da ist mal irgendwie sowas bei abgefallen. Wohin dann, wie gesagt, da bei dir es eher so ist, ich setze mich vielleicht auch dreimal hin und versuche ein Thema mir damit zu erschließen, weil ich habe dann Experten vielleicht in einem gewissen Podcast. Und warum soll ich mit zwei Populärwissenschaftler, also Wissenschaftler ist falsch, also zwei popkulturelle Personen vielleicht raussuchen, die sich irgendeinem Thema widmen, wenn ich doch eigentlich auch mir Experten für das Thema abonnieren kann? Absolut. Also das ist ja, glaube ich, genau der Unterschied. Und da ist eben die Frage, genau, was ist der Anspruch an den Podcast?
Warum hörst du den Podcast überhaupt?
Genau. Ja, klar.
Genau. Ja, und ich erwische mich dabei, dass ich quasi tatsächlich, wie du es beschrieben hast, wenn es rein um Entertainment geht, also reine Unterhaltung auf sanftem Niveau, dann wähle ich halt eben, dann brauche ich quasi was gar nicht irgendwie den Anschein erwecken könnte, nicht mal ansatzweise irgendwie was anderes zu sein, außer das. Und deswegen ist für mich, vielleicht kommt da wieder der Extrem-Willi durch, also entweder extrem
vielleicht so ein bisschen
hirntot, so wie TikTok. Wobei, das stimmt auch nicht immer, aber jetzt mal so ein bisschen, um zu polarisieren an alle TikTok-Fans. Also entweder was Hirntotes wie TikTok oder halt eben was, wo ich sage, hey, das interessiert mich tatsächlich, und da weiß ich auch, dass es kein Geschwafel ist, sondern da versucht wenigstens jemand irgendwie, möglichst nah an, was auch immer die Wahrheit ist, irgendwie ranzukommen.
Aber spannend, das ist wirklich witzig, weil, wenn man das jetzt mal, um deine Worte zu nehmen, ne, ich glaube, es ist wirklich tatsächlich ein bisschen so, dass du die beiden Extreme besser abdeckst, so, ne, die, sag ich mal, diese Comedy bei TikTok, mit der ich zum Beispiel überhaupt nichts anfangen kann, so, ne, nicht, weil ich so ein toller, gebildeter Typ bin, sondern einfach, ist einfach nicht so mein Ding, so, und das andere, ne, dieser harte Bildungsimpact quasi und Bücher lesen, ah, du liest Bücher, sowas mache ich nicht mehr. So, ne, diese beiden Extreme, das Bildungsextrem und so. Und ich glaube, ich pendel da irgendwo in der Mitte. So, ich gucke mir gerne mal so ein MyLab-Video an, das halt irgendwie vielleicht ganz gut recherchiert ist, aber sich quasi auch humoristisch irgendeinem Thema nähert. Ich denke mir, ach, cool, interessant. Wenn es mich interessiert, gehe ich vielleicht nochmal näher rein oder lese mal einen Artikel darüber und so. Aber ich glaube, ich bewege mich immer so in diese diffusen Mitte, in der Misch-Entertainment-Bildungsblase in einer gewissen Form und streife die Extreme tatsächlich nur sehr selten. Also das Bildungsextrem streife ich halt, wenn es um Unterrichtsvorbereitung zum Beispiel geht, vielleicht eher, ne? Und das Braindead-Extrem treffe ich vielleicht eher, wenn ich denke, ah ja, Computerspiele 1920. So, ne? Also ich glaube, das ist ganz interessant, wo wir uns halt zum Großteil unseres Lebens so befinden, in welcher Blase. So.
Ich finde, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich so, wie soll ich sagen, ja nicht aggro gegenüber dem, diesem, dieser nee, Mitte bin.
Ein bisschen elitär, eher so, könnte man sagen. Also ja, gar nicht negativ gemeint.
Sowieso elitär, aber nee, aber der Punkt irgendwann mal bei mir war, ich hab ja auch so ein paar Bücher von Brecht hier zum Beispiel rumliegen, ne? Also ja. Jenseits von Gut und Böse und Wer bin ich? Bin ja wie viele. So, so diese Standard-zwei Bücher, die irgendwie erfolgreich waren, halbwegs. Jedenfalls, und irgendwann mal war für mich, hatte ich so einen Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, so, das hat eben, wie soll ich sagen, wenn du so eine bestimmte Tiefe mal erreichen willst in einem Thema, dann kannst du die
reicht
einfach
nicht.
Dort nicht. Nicht, weil die Leute es vielleicht gar nicht wissen, sondern weil eben die Formate und
absolut.
Die haben ja, also der Anspruch von einem Brecht ist es ja möglichst, wie du gesagt hast, möglichst die 80% einzufangen. Absolut. Und jeden von den 80% irgendwie ein Prozentpünktchen irgendwie mitzuteilen, damit jeder sagt, ja, ich habe was mitgenommen, war jetzt nicht viel, aber so ein bisschen hat es mich geprägt. Also er versucht quasi die große Masse zu erreichen.
Ja.
Und dann habe ich für mich festgestellt, bei vielen Themen bist du, also wenn du da den Anspruch hast, was zu lernen zu einem Thema, dann ist eben die Lernkurve super flach. Weil du hast eben Brecht gehört, wenn du das zweite Buch von ihm liest, da kommt irgendwie so eine Prise Salz an Informationen mehr dazu und denkst du so, wow, das hat irgendwie null Gehalt für mich.
Ja.
Und dann kann dein Wissensdurst damit nicht befriedigt werden, sondern du fliegst da rum und es ist seichte Kost, es macht halt Spaß, aber
das ist eine Einstiegsliteratur, könnte man auch sagen, vielleicht.
Exakt, es gibt dir vielleicht so ein bisschen den Kick und
absolut.
So weiter. Und deswegen denke ich mir halt so, wenn du dann aber, es gibt manchmal so Themen, und wo es dann geht, so, die Gesellschaft wirklich prägen. So nach dem Motto, sind Ausländer doof? Sind Politiker scheiße?
Das klassische Thema.
Ja, Mann. Ne? Ja, sind
du hast recht.
Kannst du Politikern auch trauen? Das böse Google, die bösen Tech-Unternehmen. Immer dann, wenn so Grüppchen gebildet werden und man dann sich auf seichte Kost bezieht, das ist für mich immer so, da gehen bei mir alle Alarmglocken an. Da bin ich so Spider-Man, der diesen Spider-Sensor hat, weil ich mir denke, fuck man, weil es eben nur so oberflächlich ist, weil es eben nur so ein bisschen in die Tiefe geht und weil eben alle davon mitbekommen, weil es eben für die breite Masse gedacht wird, ist es halt schnell so, dass jeder zieht seinen Schluss aus dieser Geschichte. Jeder zieht sein eigenes Fazit aus der Frage nach dem Vertrauen. Aber das Schlimmste für mich wäre, wenn jetzt dann 20% der Hörer, die sowieso schon krassesten Verschwörungstheoretiker sind, die dann jetzt für sich mitnehmen, fuck man, die haben im Fernsehen auch gesagt, man soll niemandem mehr vertrauen. Selbst beim ARD haben die das gesagt. Fuck man, fuck man, fuck man. Und dann ziehen sie sich den Aluhut auf und drehen komplett ab. Und dann ich so, fuck, das war vielleicht der Tropfen, der nicht hätte sein müssen. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch in die gegensätzliche Richtung. Aber das ist für mich immer so ein Level, wo ich mir denke, lasst uns nicht über Gruppen reden, lasst uns beim Individuum bleiben, lasst uns nicht die gegen die Autoritäten versus Nicht-Autoritäten, das böse Internet gegen den Rest der Welt, lasst uns nicht in Grüppchen denken, weil das ist so ein schmaler Grat, wo du abrutscht, auf einmal hast du Gruppe A gegen Gruppe B. Und ich glaube, all das, was wir in der Gesellschaft immer haben, wo wir gegeneinander sind, wo wir gegeneinander ankämpfen, gegeneinander argumentieren und aufeinander draufhetzen, resultiert immer aus, oh, die eine Gruppe gegen die andere Gruppe. Und da bin ich irgendwie, warum auch immer, sehr, weiß ich, vorsichtig, allergisch und versuche mich da immer gegen zu wehren. Leider, lass uns nicht so reden. Lass uns dieses Schwarz-Weiß raus. Nicht links gegen rechts. Lass uns einfach mal, wir können über Vertrauen reden. Vertraust du mir? Aber nicht vertrau die Ideen, weil ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist,
was ich sagen, aber absolut.
Das ist das, was mich so ein bisschen
sorgt. Absolut. Stimmt, ja. Genau, das kann man total nachvollziehen und kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Genau, das Einzige, was ich dagegen halt, nur was aber nicht dagegen ist, ist halt nur, dass sich halt viele Menschen eben in diesen Grüppchen befinden und in diesem Denken eben befinden. Und ich glaube, um die abzuholen, reicht es nicht, denen zu sagen, hey, denk mal individuell und denk mal wirklich an die Menschen und so weiter. Also ich glaube, das sollte man natürlich auch tun, weil das ist die Wahrheit, ne? Jeder Mensch ist individuell und guckt dir die Menschen an. Aber trotzdem wissen wir alle, dass du und ich, wir fallen auch mal in diese Schubladen und so in diese Grüppchen denken, sowas. Da fällt man immer mal rein, so. Und dann könnte man sich ja die Frage stellen, wie holt man diese Menschen ab und wie kann man vielleicht musst du dann von so Grüppchen-Theorien quasi ausgehen, um die Leute abzuholen und sie dann da rauszuführen, wie Noah, das Meer, nee, die Arche, wer auch immer, so, um sie dann eben zu introducen in die Individualtheorie, so ein bisschen so nach dem Motto, hey, guck mal, hier die Gruppe und die Gruppe, ja, siehst du alles so, aber jetzt guck dir auch den einen Menschen in der Gruppe doch wirklich mal an und so. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass man so argumentieren könnte, um zu sagen, naja, wir brauchen diese populärwissenschaftlichen Menschen so ein bisschen, damit die Leute erstmal überhaupt so ein bisschen in wissenschaftliches Denken reingeholt werden. Weil wenn wir die direkt überhäufen mit Individualtheorie und mit irgendwie komplexer Wissenschaft, dann kommen die gar nicht erst mit. Ich glaube, man muss die so brotkrumenartig so hinter sich herfüttern, bis man dann an dem großen Wissenschaftshaus ist, dem großen Haus der Hexe, um denen dann vielleicht zu zeigen, hey, jetzt verstehst du auch das, warum ich daher komme. Weil die meisten werden jetzt wahrscheinlich auch unseren Podcast hören und sagen, hä? Was labert der Willi vor allem da? Dieses komische Elitäre von oben, Wissenschaft und so weiter und so fort. Was du ja überhaupt nicht, also was ja gar nicht, das ist ja gar nicht so weit von oben. Und das ist ja gar nicht so von oben herab.
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch so ein Grundding, was wir irgendwie, weiß ich nicht, was existiert, was ich mir aber nicht erklären kann. Wissenschaft ist ja keine Gruppe. Wissenschaft ist ja nicht eine bestimmte Methode oder eine bestimmte Denkart oder ein bestimmtes Set an Informationen, die wir als wahr oder falsch erachten. Wissenschaft ist ja eben Skepsis. Zu sagen, ich hinterfrage.
Wie lange haben wir noch Zeit?
Nein, aber ja. Ne, und deswegen, vielleicht müssen wir auch das rausnehmen, diese Frage nach dem von oben herab oder von unten die Richtung. Allein das ist schon wieder so eine Zweiteilung, so nach dem Motto, der eine von oben sagt das, der eine von unten sagt das. Das ist ja so ein mentales Bild, was schon verkorkst ist. Weißt du, ich
erwische. Nee, aber das ist ja nicht. Ja,
klar, das,
komplett. Nee. Weil es gibt Leute, Leute, die einfach gewisse Informationen, denen die nicht folgen können, weil dir ein gewisser Bildungsgrad einfach fehlt. Das heißt, du hast eine gewisse wissenschaftliche Blase, dass du, also wir können es auch, gewisse Informationen, die denen nicht zugänglich sind, weil sie das Wissen nicht haben, um das zu verstehen. Das heißt, du hast gewisse Leute abgehangen, wenn du allgemein gesprochen zu wissenschaftlich argumentierst.
Stopp mal, aber jeder Mensch hat diese Lücken. Es gibt niemanden, der alles auf der Welt versteht oder alle Informationen kennt. Das heißt, es ist nicht so, dass du sagst, es gibt die eine Gruppe von Menschen, die ist oben und die andere ist unten.
Nee, aber es ist eine Treppe.
Je nachdem, über welches Thema du redest, stehst du mal da oder da.
Sehe ich anders.
Komplett.
Nee, sehe ich anders. Also,
mit welcher Begründung?
Mit der Begründung, dass halt manche, also wie soll ich sagen, oder dass es irgendwie unsympathisch klingt, aber wenn du von Anfang an, wir gehen von meinen Förderschul-Kids aus, die haben von Anfang an erstmal sehr viel erschwertere Möglichkeiten, um überhaupt an diesen Bildungsgrad zu kommen, um etwas mehr zu verstehen. Das heißt, sie müssten sich jede Stufe, sage ich mal, in diesem Modell gerade hart erkämpfen. Klar können die in einem Gebiet mega smart sein und vielleicht auch in zwei Gebieten, aber sie werden nie wahrscheinlich, so ist hartes Bildung leider, also nie ist natürlich ein zu schwieriger Begriff, aber sie müssen so viel härter dafür kämpfen, in 10 Gebieten irgendwie das drauf zu haben,
das als jetzt ich jemand, ja nicht, der woanders geboren ist. Wenn jetzt einer der Schüler oder Schülerinnen in einem Gebiet super smart ist und kennt sich wunderbar mit Eisen, mit hier, wie heißen die Dinger, mit Zügen aus oder so, keine Ahnung, weil Züge das Ding sind, random Beispiel.
Ja.
So, und dann unterhaltet ihr euch über Züge. Und diese Person erklärt dir, ja, es gibt dieses Modell T7853, das fährt mit Kohle und so. Und du hast keine Ahnung. Steht die Person jetzt über dir in irgendeiner Rangordnung?
Ja, aber ich finde, das ist zu einfach gedacht, weil das sind jetzt ja bloße Informationen. Es geht ja bei uns eher darum, jetzt zu sagen, wissenschaftliche Vorgänge. Versteht jemand quantitative Forschung? Versteht jemand qualitative Forschung? Versteht jemand eine Auswertung von einer Frage? Versteht jemand dieses klassische wissenschaftliche Denken? So, das ist ja ein feststehender Begriff in der Wissenschaft, ne?
Und das versuche ich ja gerade
zu sagen. Weil Wissenschaft ist ja mehr als Skepsis. Also ich finde, das ist zu einfach gedacht. Also das ist zu sehr runtergebrochen. Skepsis ist
eine Erklärung für Phänomene, die wir beobachten.
Ja, ist halt eine Definition von Wissenschaft. Kann man natürlich so sehen. Nee, andere Definitionen sind anders. Okay, jeder kann skeptisch sein. Absolut, das stimmt. Würde ich dir zustimmen. Also aber, jeder Mensch kann skeptisch werden.
Aber, okay, ich persönlich präferiere das Menschenbild, in dem wir uns nicht sagen, es gibt die Elite und es gibt die Nicht-Elite.
Das hätte ich auch sehr gerne.
Ja, und ich sage, das ist mein Menschenbild. Ich sage, jeder Mensch
auch gerne.
Kann, je nachdem, welches Thema wir gerade sprechen, links, rechts, oben, unten, vorne oder hinten stehen in einer Diskussion, wenn du die Menschen gegenüberstellen möchtest und sagst, der eine hat mehr Informationen oder mehr Verständnis von dem Thema als der andere. Und es gibt nicht die eine Gruppe von Menschen, die in allerlei Hinsicht überlegen ist, einer anderen Gruppe gegenüber. Je nachdem,
das wie du die Menschen. Das wäre meine Traumvorstellung.
Und das ist meine Sicht auf die Realität. Und bisher habe ich noch nichts gehört, warum ich das nicht so sehen sollte. Also,
komm mal in die Schule, arbeite mal mit mir in Schule. Also,
aber nochmal, das Argument, jede eine Person kennt sich mit einem bestimmten Thema gut aus, mit Eisenbahnen, und du hast keinen Plan davon. Mit welcher Begründung siehst du dich in diesem einen Themenfeld jetzt dann überlegen?
Ja, also wie soll ich sagen? Natürlich können wir Spezialthemen raussuchen.
Ja, aber das ist doch meine Aussage. Du kannst immer ein Thema finden, in dem manche Menschen mehr wissen als du selbst. Und damit
hast
du
nie da widerspreche ich dir nicht. Da widerspreche ich nicht, aber trotzdem.
Das ist das, was ich sage.
Naja, aber das ist doch, also, du kannst es doch einfach allein an entweder Quantität oder Qualität messen. So nach dem Motto, entweder es gibt jemanden, der mehr qualitatives Wissen hat, so nach dem Motto, er weiß inhaltlich mehr von einem gewissen Thema, oder er weiß einfach von mehr Sachen mehr als du. Und ich glaube, dass es manche Menschen sehr viel schwerer haben, in beiden Bereichen so viel zu wissen, sage ich mal, wie Menschen in anderen Bereichen. Also wie, ne, nimm mir jetzt einfach ganz plakativ, der Privatgymnasiast mit dann Hochschulerfahrung und keine Ahnung was, der kriegt die beste Bildungsförderung, die man sich vorstellen kann. Mhm. So, und jetzt entgegengesetzt jemand, der das alles nicht hat, der vielleicht ohne Eltern im Heim groß wird, der gerade irgendwie auf die Schule kommt, da Förderschulgleis, dann Hauptschulabschluss gerade so und so weiter und so fort. Also in meiner Realität wird der nie den qualitativen und quantitativen der hat nie die Chance auch überhaupt, das zu erreichen, also an Wissen, wie die andere Person, weil da gibt's eben Forschung zu allein, wie viel Wörter in deiner Jugend, in deiner Kindheit gesprochen werden, wie viel Einfluss das darauf hat, was du später quasi wissen kannst. Trotzdem kann der in dem Gebiet Eisenbahn mehr wissen als die andere Person. Aber die andere Person wird immer breiter, in mehr Gebieten breiter und tieferes Wissen haben als diese Person. Das heißt,
stellt die eine Person doch nicht über die andere in irgendeiner
Hinsicht. Nein, aber das gibt ja den Vorteil, komplexe Vorgänge, die vielleicht so vorgehen, naturwissenschaftliche Phänomene, Konzepte, Ideen und so weiter, so, ja, gibt denen die Möglichkeit, die viel besser zu verstehen, als jemand, der nur Spezialwissen in Eisenbahn hat. Und das ist ein Problem. Und deswegen sage ich ja, ich hätte das gerne, wie du sagst. Aber
warum ist das ein Problem?
Weil es ihm schwerer fallen wird, nachvollziehen, oder Vorgänge, die wir in der Gesellschaft eben so vielleicht beobachten, nachzuvollziehen, als jemand, der das Wissen über alles hat. Der kann auch viel einfacher sagen, pass auf, ich verstehe das Konzept der Impfung und so weiter und so fort. Klar. Auch wenn er keine Ahnung von Biologie hat, weil er allein diesen Vorsprung an Bildung quasi hat, kann der sich da reinarbeiten und versteht, warum Impfungen vielleicht sinnvoll sind. Und der andere weiß vielleicht noch gar nicht, wo er überhaupt anfangen soll, sich da an dieses Thema reinzuarbeiten, weil er schon daran scheitert, überhaupt irgendwie die Informationen für sich greifbar machen zu wollen. Und dann hat er gar keine Chance, an diese Informationen zu gelangen. Und das ist doch ein Problem. Und das, finde ich, ist ein großes Problem. Und das sollten wir ändern. Aber das ist, glaube ich, gerade noch so. Also ich glaube, es ist gerade so.
Ja, aber
was, leider. Also,
ja klar, wünsche ich uns alle, dass wir alle irgendwie gleich smart und gleich gebildet sind. So. Aber warum muss man den Anspruch haben, dass alle im Ergebnis gleich sind?
Das, oh Gott, nee, das habe ich nie gesagt. Auf gar keinen Fall.
Ja, aber
ich würde, es geht um Handwerkszeug. Es geht darum, dass alle Leute die Möglichkeit haben, die komplexe Vorgänge zu verstehen.
Aber
und nicht, dass alle gleiche Ergebnisse
haben. Aber wenn du, aus welchen Gründen auch immer, wenn es bei dir einfach nicht geht, dein Hirn funktioniert einfach auf eine andere Art und Weise. Und du kannst nicht diese komplexen Konstrukte greifen, so wie Menschen, die eine Lese-Rechtschreib-Schwäche haben und einfach nie in der Lage sein werden, Wörter richtig zu schreiben, weil es einfach nicht geht.
Ja.
Dann gibt es dennoch Themenfelder, in denen diese Menschen
besser
performen können als
du, ich,
wer auch immer. So. Und das ist doch per se erstmal nichts Schlechtes in der Gesellschaft, wo wir uns
spezialisieren
und gegenseitig helfen und als soziale Wesen gucken, dass wir alle irgendwie klarkommen.
Absolut. So. Trotzdem sage ich,
Stand und da jetzt, ich niemals
in der Gesellschaft ist es leider so.
Ja, aber da würde ich doch niemals sagen, nur weil meine Fähigkeiten höher anerkannter sind in der Gesellschaft, weil sie mehr Geld auf dem Konto produzieren oder weil sie irgendwas tun, stehe ich jetzt als Elite oben und rede von oben herunter.
Würde ich auch nicht sagen, aber das passiert ja genauso.
Ja, und ich versuche doch gerade genau das eben dagegen anzugehen und sagen, lass uns nicht von oben nach unten reden.
Ja, aber ich sage ja nur die Realität, aber du sagst, die Realität ist das. Die Realität ist, dass es so nicht ist. Und ich versuche zu sagen, also für mich, wenn ich die Realität mir angucke, dann passiert genau das. Ich würde das gerne anders haben. Das gebe ich dir von Anfang an recht und sage, ich wünsche mir, dass es so ist, wie du es gerade beschreibst. Und du hast gesagt, das ist deine Realität. Und ich sage, für mich ist das nicht die Realität. Für mich haben wir die Realität, dass wir genau das haben. Wir haben das von oben nach unten. Wir haben genau diese Bildungslücken. Wir haben diese Chancenungleichheit in einer gewissen Form. Und deswegen haben wir da ein Problem. Und du hast es eher so dargestellt, so wie ich es verstanden habe, dass du gesagt hast, nee, meine Realität ist, jeder kann wissenschaftliche Skepsis und so weiter, das kann jeder quasi erreichen. Und ich sage, nee, diese wissenschaftliche Skepsis leider nicht jeder erreichen
gerade. Ich sag nicht, dass jeder der nächste Doktorand wird und irgendeine wissenschaftliche Abhandlung schreibt und das jeder kann. Das soll auch gar nicht jeder können. Aber jeder ist in der Lage, skeptisch zu sein und Sachen zu hinterfragen und nicht alles blind zu glauben, was irgendwer irgendwem sagt. Und ich glaube, durch diese mentalen Bilder, die wir selber in unseren Köpfen tragen, wie ich bin oben, du bist unten, ich bin mehr wert, du bist weniger wert. Ich glaube, das fördert eher das Problem, anstatt es zu beheben. Deswegen sage ich.
Da stimme ich dir zu.
Deswegen sage ich, ich versuche gerade mit allen Mitteln irgendwie dieses Bild zu verändern, zu sagen, hey Leute, seid nicht arrogant, hört auf, euch nach oben zu stellen, sagen, ich habe einen Bachelorabschluss, ich bin toller als du oder was auch immer. Weil es gibt Situationen, wo andere Menschen, die du quasi auf deiner Skala der, wie wichtig bin ich, wo du gelegentlich versagst, weil die Person hat eine andere Skala und wird dir sagen, wie gut kannst du ein Baumhaus bauen? Gar nicht, du Idiot, du weißt nicht mal, was ein Hammer ist. So, und dann wird die Person sagen, guck mal, ich zeig mir, wie es läuft. So, und mir geht es einfach nur darum zu sagen, lass uns nicht in Diskussionen überhaupt damit anfangen zu sagen, von oben herab, links gegen rechts, schwarz gegen weiß. Weil ich glaube, diese Grüppchenbildung und diese Betrachtung in Hierarchien, die ist für mich quasi einer der Gründe, warum das überhaupt, also warum das fördert es eher, statt es, wie wir als Ideal in unseren Köpfen haben, zu mindern.
Absolut. Deswegen. Aber wir sind halt nicht davon gekommen, wie wichtig Menschen sind, weil da würde ich hier vollkommen zustimmen, dass es auch jetzt gerade schon ist, dass jeder Mensch irgendwie gleich wichtig ist, wie ich finde. Aber wir kamen ja von dem Begriff der wissenschaftlichen Komplexität, der Skepsis und so weiter. Und ich würde dir bei dem Punkt leider wieder widersprechen und sagen, ich glaube nicht, dass jeder Mensch in der Lage ist, so zu der Skepsis. So, es gibt Menschen, wie du es eben richtig gesagt hast, die haben im Zweifel, wenn wir jetzt sagen, okay, jemand kann das einfach nicht aus irgendwelchen Gehirngründen, so kann er es einfach nicht so. Das heißt, es kann aber auch, also was ich mir für das wichtigere Argument finde, ist, es gibt leider dieses Bildungslückenargument, so dieses, ich habe einfach Pech gehabt in der Geburtslotterie, könnte man sagen, wenn es um dieses Thema der Wissenschaftlichkeit geht, der komplexen Handlungszusammenhänge verstehen und so, da kamen wir ja her. Wenn wir jetzt dazu sehen, zu sagen, der kann mehr Geld verdienen, der kann wichtiger für die Gesellschaft sein, der kann nachher die Baumhütte bauen in der Apokalypse, der kann die Welt retten. Absolut, bin ich komplett bei dir. Aber wenn es um das Argument geht, ich kann mir wissenschaftliche Zusammenhänge erschließen und ich, da, glaube ich, können wir das nicht alle gleich. So, das war nur der Punkt, wo wir herkamen. Und nochmal, natürlich wünsche ich mir das, dass wir das quasi nicht hätten, diese Denke, aber ich glaube, dass das in der Gesellschaft eben gerade so ist. Und da hattest du gesagt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Realität für dich aber gerade das schon ist. Und das fände ich schön, aber das glaube ich nicht, dass es ist.
Ja, ich glaube, wir haben ein unterschiedliches Verständnis von wissenschaftliche Zusammenhänge und das, was du beschreibst als, du brauchst eine kognitive Fähigkeit und ein bestimmtes Bildungsniveau, um bestimmte Konzepte zu verstehen und bestimmte Ideen auch greifen zu können, mit diesen Ideen irgendwie handeln zu können. Und ich glaube, das ist für mich nicht einhergehend mit, du bist in der Lage, Dinge zu hinterfragen und zweifelst Dinge an, was für mich so der Kern eben von Wissenschaft ist, zu sagen, egal wie viel Bildung du genossen hast, wenn dir etwas spanisch vorkommt oder wenn du etwas irgendwie seltsam findest, dann bist du in der Lage zu sagen, hä, glaube ich nicht. So, und dafür brauchst
aber
du keinen.
Dann stoppst ja da, aber was bringt das mir, wenn ich da stoppe? Also, dann ist die Frage, das ist Wissenschaft, einfach nur zu sagen, passt für mich nicht.
Wissenschaft ist aus meiner Sicht, das, was wir tun, ist, wir finden gute Erklärungen für Dinge, die wir beobachten.
Absolut. Und die guten Erklärungen, glaube ich, da haben wir wieder das Problem, dass das nicht alle schaffen können.
Exakt. Ja. Aber jeder ist in der Lage, aber warte mal ganz kurz. Jeder ist in der Lage zu sagen, kommt mir das Spanisch vor, ich glaube nicht, dass das geht.
Stimmt. Zustimmung.
Ist der erste Schritt zu sagen, ich hinterfrage was und ich bin skeptisch. So. Ob du dann jetzt hingehst und sagst, ich beweise in der ganzen Welt und ich nutze bestimmte der Gesellschaft anerkannte Verfahren, um das mein Skepsis irgendwie in einem Konzept oder einer Erklärung oder in einer Studie irgendwie Kraft zu verleihen oder auszudrücken, zweites Paar Schuhe. Ich glaube, erstmal im Grundsatz kann jeder Mensch erstmal sagen, hä, irgendwie glaube ich das nicht. Und klar, je mehr du weißt, je mehr Informationen du hast, desto öfter kannst du sagen, hä, das kommt mir spanisch vor, das ist so nicht und das ist keine gute Erklärung. Und klar, je mit Bildungsniveau steigt deine Fähigkeit, eben solche abstrakten Konzepte zu bewerten, weil du eben mehr Informationen hast, die dich skeptisch machen oder die dich Sachen hinterfragen lassen. Aber, ja, aber ich finde, dass das, was man da eben tut, eben sagen, hä, ich glaube das nicht und dann sucht man nach einer Erklärung oder liefert eine Erklärung, das ist für mich kein, das ist nicht die, dafür, da gibt's, für mich gibt es da keine Gruppe von Menschen, die sagt, naja, wir sind die wissenschaftliche Elite, wir können das und du kannst das nicht. Und meine These ist, jeder Mensch ist dazu in der Lage, das eben grundsätzlich im Gern eben zu tun, eben skeptisch zu sein und Erklärungen für etwas zu liefern. Und da gibt es keine Wissenschaft, sondern eben das, was du tust, eben skeptisch zu sein und zu sagen, ich glaube das nicht oder ich glaube, das ist so und so. Das ist für mich Wissenschaft, nur die einen machen es halt in fancy. So.
Ja, bei dem einen Punkt Skepsis stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, jeder kann skeptisch sein. Aber bei dem zweiten Punkt mit und kann dann Erklärungen dafür finden, dann kommt es halt drauf an. Klar, die Erklärung kann sein, weil es so ist. So, ne? Also ganz stupide.
Ich glaube, das ist ja keine gute Erklärung. Das ist einfach nur.
Genau. Und das, glaube ich, kann jeder. Aber eine gute Erklärung finden kann eben nicht jeder. So, das glaube ich nicht. Und deswegen glaube ich, dass nicht jeder imstande ist, auch nach deiner Definition, Wissenschaft zu betreiben. Weil manchen auch dafür die kognitiven Fähigkeiten, was auch immer fehlt, um zu sagen, ich kann eine gute Erklärung für ein Phänomen finden. Das Phänomen sehen, das skeptisch finden, vollkommen bei dir, aber ich glaube, die guten Erklärungen finden, dann kommen wir zu dieser Bildungslücke. Die müssen ja nicht alle Harvard, die sollen ja nicht alle Professoren sein und die Lösung für die Rettung der Welt finden, aber ich glaube, sie scheitern leider auch schon da im Zweifel dran, zu sagen, ich habe irgendwie eine gute Erklärung dafür und lande dann irgendwie bei Erklärungen, die abstrus sind und die nicht funktionieren und die keinen Sinn ergeben. So, und dann ist die Frage, ist das wirklich Wissenschaft, nur allein Erklärungen zu finden? Und das glaube ich nicht. Und da hast du ja richtig gesagt, gute Erklärung. Und das, glaube ich, schaffen nicht alle. Leider. So, schön wär's, aber.
Ja, genau, aber genauso sage ich auch, ey, es gibt vielleicht ein Thema auf dieser Welt, wo ich gute Erklärungen liefern kann. Wahrscheinlich nicht mal das. Also, wenn man mich jetzt mal nimmt, ja, wenn man sagt, hey, der war auf dem Gymnasium, der hat irgendwie ein bisschen Studium gemacht und so weiter und so fort, dann könnte man sagen, naja, der muss doch in der Lage sein, eine gute Erklärung zu liefern. Und ich sage, ja, wahrscheinlich nicht nach dem aktuellen Wissensstand, den wir als Gesellschaft so haben und in den Fachgebieten. Wahrscheinlich nicht, nee, bin ich nicht.
Absolut.
Ich kann mir zwar Erklärungen von anderen Menschen gut merken und ich kann die wiedergeben und vielleicht so verkaufen oder so darstellen, als wäre das meine Erklärung, aber ich selbst viel Beitrag dazu leisten, je nachdem, was der Maßstab ist, wahrscheinlich nicht. So, und dann ist die Frage, ab wann bist du überhaupt an diesem Punkt, wo du sagst, ja, du bist ein Teil dieser aber dennoch würde ich, also anders, würde von mir selber trotzdem nicht sagen, ich kann nicht dieser wissenschaftlichen, also ich kann nicht wissenschaftlich, also ich bin frei von Wissenschaft oder was auch immer. Also ich sehe mich ja trotzdem als in der Lage, eben skeptisch zu sein und sagen, irgendwas stimmt da nicht. Klar, ich kann das recherchieren, ich kann meine Meinung bilden und so weiter, aber wahrscheinlich gehöre ich auch nicht zu der Gruppe von Menschen, die sagt, ich mache jetzt eine Studie und werde da irgendwie dafür sorgen, dass das eben anerkanntes Wissen wird oder zu einer guten Erklärung wird.
Deswegen hatte ich ja so ein bisschen Probleme mit deiner Definition von Wissenschaft. Also da sind wir einfach unterschiedlich, weil ich da nämlich genau den Punkt habe, weil ich mir denke, ich glaube, es sind viele Menschen in der Lage, wissenschaftlich zu denken, das heißt, sich Zusammenhänge irgendwie zu erklären, aber eben nicht alle. Und du hattest ja gesagt, alle Menschen gerade sind in der Lage, wissenschaftlich zu denken, nach deiner Definition skeptisch zu sein und dann, ich weiß nicht, ob das später kam, gute oder genau oder überhaupt Erklärungen zu finden. Und deswegen, da kommen wir ja her. Und wenn du jetzt sagst, ne, auch du kannst nicht zwingend für alles gute Erklärungen zu finden, geht mir genauso. Ich würde es ja genauso sagen. Nur deswegen, nach deiner Definition ist die Frage, klar kann ich skeptisch sein, ich kann auch für Dinge gute Erklärungen finden, aber wahrscheinlich für nicht so richtig viele. Und ich glaube, es gibt Menschen, die können für nicht eine Sache eine gute, wissenschaftliche, wie auch immer, Erklärung quasi finden. Und dann wären die quasi in dem Fall nicht Teil deiner Wissenschaftsdefinition und deswegen wären sie nicht in diesem Teil gerade, was ich ja so schade finde,
wie gesagt. Aber ich sage ja nur, es gibt, also, es gibt ja keine, wie soll ich sagen, ab wann, also es gibt, für mich gibt es keinerlei Maßstab, wo du sagst, ab dann hast du genug gute Erklärungen wiedergegeben oder geliefert oder bist in der Lage, jetzt gute Erklärungen abzubilden. Ab jetzt gehörst du zur Gruppe der Wissenschaftler und davor nicht. Dieses Pseudo-Ding, wo wir sagen, du hast eine Bachelorarbeit geschrieben, die eigentlich eine Zusammenschrift von, also in meinem Fall, von irgendwelchen Texten
copy-paste,
das hat mich ja rein in der Gesellschaft, hat mich das zu einem Menschen gemacht, der in der Lage ist, der nachweislich in der Lage ist, wissenschaftlich zu arbeiten. Und neues Wissen zu schaffen. Und ich sage, naja, Blödsinn. Grundsätzlich kann das jeder, dafür brauchst du erstmal keinen Bachelorabschluss. Und im Grunde genommen brauchst du dafür dich selbst und deine Skepsis und in der Lage eben Dinge zu beschreiben oder zu erklären. Und
ja, aber du brauchst schon gewisse Lesekompetenz und gewisse Problemlösekompetenz brauchst du schon dafür. Und ich glaube, das haben nicht alle.
Ich sage, das, was du beschreibst, ist halt so ein es ist einfach so eine künstlich gewählte, wie soll ich sagen, so eine Schwelle, wo du sagst, naja, das brauchst du, damit du mitmachen kannst.
Quasi. Ja, aber deins ist doch genauso warum, künstlich gewählt.
Aber wo ziehst du die Linie? Ab wann ist es denn genug? Ab wann lieferst du eine gute Erklärung?
Ja, das kann ich dir nicht sagen, aber das war auch deine Definition zu sagen. Für mich ist Wissenschaftlichkeit irgendwie Skepsis und gute Erklärung liefern. Ich weiß nicht, was deine Definition von guter Erklärung ist. Ich weiß es nicht. Wir kommen ja gerade von deiner Definition aus. Also für mich, ich habe nicht so eine klare Definition von Wissenschaftlichkeit für mich. Für mich wäre es so eher dieses Handwerkszeug, eher wie so eine Art Werkzeugkoffer-Definition. So, ne? Ich habe gewisse Werkzeuge, um an Sachen ranzugehen.
Okay, die Definition wäre, ich erkläre etwas, einen Sachverhalt, ja? Nach dem Motto, weiß ich nicht, Hunde essen Fleisch, ja. So, beschreibe das und dann sage ich, ja, der Hund, der mag Fleisch, das ist sein Nahrungsmittel, so. Und dann, solange, das ist eine gute Erklärung, solange das der Fall ist, und wenn irgendwer sagt, hey, ich habe den Hund auch mal nicht Fleisch essen sehen, dann sagen, deine Erklärung ist schlecht. Die beschreibt nämlich nicht alles, sondern die beschreibt nur einen Teil der Beobachtung, sondern nicht die komplette Beobachtung. So, aber zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Zeitpunkt, wo man Hunde nur hat Fleisch essen sehen, war die Erklärung, Hunde essen Fleisch, weil auch immer sie Fleischfresser sind, eine gute Erklärung, weil es bisher keine andere gab, die das widerlegt hat.
Und so funktioniert das. Aber ist das eine Erklärung oder ist das eine Phänomenbeschreibung eher? Also es wäre doch dann eher eine Beschreibung und keine Erklärung, oder? Weil ich erkläre ja noch nicht, warum der Hund jetzt Fleisch isst und so weiter. Das ist ja eher dann eine Beschreibung, oder? Dann würde ich einfach Realität beschreiben.
Häng dran, weil Hunde sterben, weil sie Fleisch essen müssen, weil ihr Magen nur Fleisch verdauen kann.
Ja, aber das wäre ja keine gute Erklärung dann wieder, weil das.
Wieso? Zu dem Zeitpunkt, wo es keine bessere gibt, war das eine gute Erklärung. Wenn niemand anders eine bessere Erklärung hat, ist das die Wahrheit, die wissenschaftliche Wahrheit, weil niemand anders kann irgendwas anderes, kann das nicht anders erklären und hat keine andere Beschreibung dafür.
Ja, aber dann würden wir ja das, was wir eben gesagt haben, die Informationsbeschaffung, die Realität quasi ausblenden. Dann würden wir sagen, okay, in unserem kleinen Kosmos, so, ne, dann würdest du von der Theorie quasi ausgehen, jedes Kind ist ein Wissenschaftler, jedes Neugeborene. Ja, okay, das sehe ich ein bisschen anders, aber das ist ja, halt dann das so eine ich.
Wir haben Grundsatzdiskussion. Halt bei uns haben wir irgendwann gesagt, das ist ab jetzt unser Maßstab, vorher bist du nicht Elite, nicht Wissenschaft. Ab dann kannst du von oben herab reden, weil dann erzählst du den Leuten, die dumm sind, wie es läuft. So.
Und das ist zu plakativ, das sehe ich anders.
Ja, aber das sage ich bewusst so plakativ, weil das ist meine Wahrnehmung, wie wir es gemacht haben. Du sagst, du musst eine bestimmte Bildung genossen haben, ab dann erreichst du dieses Level. Und natürlich ist die Realität in gewisser Weise so, dass man sagt, naja, wenn du bestimmte gute Erklärungen in bestimmten Feldern liefern willst, dann hast du etwas aufzuholen, weil es gab andere Menschen vor dir, die haben schon was aufgebaut an Informationen. Und du solltest das, was sie aufgebaut haben, erstmal verstanden haben, weil dann kannst du nämlich bessere Erklärungen liefern. Und natürlich, um auf dieses Level zu kommen, um eben in der Quantenphysik zu sagen, Leute, das ist alles Blödsinn, so läuft das, musst du wahrscheinlich erstmal ganz, ganz viel Bildung im Bereich Physik genossen haben, um dann zu sagen, hier ist eine neue gute Erklärung, eine neue Theorie und hier ist im besten Fall der Nachweis für diese Theorie. Aber der Grundsatz zu sagen, wir ziehen irgendwo eine Linie und sagen, das ist von oben herab und das ist von unten nach oben, das finde ich, weiß ich nicht, das finde ich kein schönes Weltbild.
Genau, finde ich nämlich auch nicht schön, aber ich finde es wichtig, es zu benennen, um es eben aufzuheben. Also ich glaube, das ist das, was ich eben meinte. Ich glaube, wir müssen Gruppen benennen, ne? Wir müssen den Brotkrumen hinwerfen. Ich glaube, wir müssen Probleme aufzeigen. Klar, man kann jetzt auch sagen, je mehr man die predigt, desto mehr verhärten sie sich. Aber genauso kann man auch sagen, naja, wenn wir sie verschweigen. Ja, das Problem ist aber, man kann ja genauso gut die Meinung vertreten, zu sagen, naja, je mehr wir sie verschweigen, desto eher packen wir die Probleme auch nicht an, sondern dann existieren die Probleme vielleicht auch nicht. Und wenn wir uns immer auf die Individuen konzentrieren, dann machen wir denen Druck und sagen, naja, du kannst es schaffen, jeder kann es schaffen, aber eigentlich schiebt da drüber so ein Riesenkonstrukt von Ansichten der Gesellschaft, weswegen das Kind es dann eben zweifelsohne nicht schaffen kann, irgendwas zu tun. Und sagt man, ja, aber ich soll doch immer auf mich gucken, ich kann doch alles schaffen. Aber dann kommt die harte Realität und sagt, nein, kannst du nicht. So. Und das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen sage ich ja, ich würde mir wünschen, dass es so wäre. Aber ich glaube, die harte Realität boxt dir immer ins Gesicht. Auch wenn du sagst, hey, jeder von uns kann das irgendwie alles schaffen und das wäre total schön. Aber ich glaube, die Realität holt dann irgendwann die Leute leider ein. Und deswegen muss man die Dinge, glaube ich, benennen, um sie dann eben abbauen zu können, weil sonst sich dieser Probleme dann im Zweifel die Leute auch nicht bewusst werden. Wenn man sich nicht hinterfragen kann, sehe ich mich selber als Bildungselite? Ich weiß nicht. Was möchte ich mir für meine Kinder später? Möchte ich denen Bildung ermöglichen? Möchte ich das mal? Und so weiter und so fort. Ich glaube, dafür musst du diese Diskrepanz ja irgendwie auch benennen. Wie so eine Gehaltslücke, so ein Pay Gap und so. Wenn du die nicht benennst, dann glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dann wird das Problem auch eben nicht angepackt.
Ja.
Aber ich verstehe, woher du kommst. Also ich kann auch sagen, wenn das jetzt jede Bildzeitung jeden Tag steht, die Flüchtlinge kommen, dann kommen irgendwann die Flüchtlinge. Also auch wenn sie nicht kommen, dann kommen sie für dich in der Realität.
Ich komme eher aus der Hinsicht, wenn du jetzt auf das Beispiel, was du gerade beschrieben hast, nach dem Motto, wenn du jedem Kind sagst, du kannst alles werden, was du willst, dann suggerierst du irgendwie eine falsche Realität und eine falsche Wahrheit und viele fallen damit auf die Schnauze. Ich weiß nicht, also meine These wäre, wenn du mehr Menschen sagst, hey, es ist nicht so wichtig, in welcher Gruppe du gerade dich irgendwie siehst, nach dem Motto, nur weil du allein diese Trennung von, ja, du bist jetzt auf dem Gymnasium, du bist jetzt auf der Hauptschule, du hast verkackt, weil du bist auf der Hauptschule, du bist im Gymnasium, du bist die Elite. Dieses Denken ist für mich, glaube ich,
absolut.
Das hemmt, glaube ich, eher den Fortschritt der aller, anstatt dass das hilft, weil du sagst, zu sagen, wir kategorisieren Menschen von Klasse 5 an und machen da jetzt irgendwie so, ihr seid die krasse Elite, ihr müsst. Das übt genauso viel Druck aus, wie zu sagen, du kannst alles schaffen. So.
Ich stimme dir hundertprozentig zu, nur wir ordnen sie ja irgendwann das System. Ich bin ja genau der Meinung, ne? Gib den unrealistisches Selbstvertrauen, vollkommen cool, aber irgendwann kommt dann, ach ja, schade, leider hast du nur die Hauptschulempfehlung bekommen am Gymnasium. Ja, aber ich hab doch gesagt.
Und ich glaube, wenn man über solche Probleme nachdenkt, ich glaube, das Erste, was hilft, um eben zu sagen, wie kann man es besser machen, wie kann man eben dieses Problem lösen, ist nicht, lass uns die Grüppchen benennen, sondern sagen, lass mal alle Gruppen vergessen für einen Moment und lass mal auf der grünen Wiese nochmal neu anfangen. Wie würden wir es machen, wenn wir eben keine Gruppen hätten, wo wir keine feststehenden Kategorien hätten? Wie würden wir es jetzt machen, wenn wir eben all diesen Ballast mal kurz zur Seite legen sollen? Und deswegen bin ich so, weiß ich, versuche ich dafür irgendwie quasi mich einzusetzen, für mich selbst, mir selbst zu suggerieren, ich glaube, das ist meine These gerade, lass uns eben diese Gruppen mal kurz beiseite schaffen und eben nicht diese Diskrepanzen schaffen zwischen Menschen, die wir künstlich gesetzt haben. Alles, was wir in Menschen an Gruppen setzen, ist durch uns Menschen selbst.
Absolut. Geschaffen.
Und ich glaube, dass die meisten dieser Gruppierungen eher, ich sagen, vielleicht kommt das von meiner Grundthese des Menschen, dass wir evolutionär dazu getrimmt sind, eher vorsichtig zu sein und uns quasi in Grüppchen zu schützen und quasi zu sagen, hey, in Gruppen ist deine Überlebenschance größer. Deswegen neigen wir dazu, immer Grüppchen zu bilden. Aber in der Gesellschaft, wo wir sagen, hey, eigentlich geht es uns allen ziemlich gut, wir haben alle, was wir brauchen, theoretisch, lass uns mal Gruppen vergessen und gucken, wie es uns besser gehen könnte, wenn wir einfach mal sagen, scheiß mal auf Gruppen, scheiß mal auf du gegen ich, die gegen die, sondern einfach nur, wir sind erstmal Menschen und lass uns mal jetzt auf der grünen Wiese nochmal neu planen, wenn es sein muss. Und das ist das, warum ich so, auch wenn es idealistisch klingen mag, das ist der Grund für mich, warum ich sage, lass uns einfach so weiter diskutieren über manche Themen und nicht in, bist du wissenschaftlich oder nicht?
Oder absolut. Das Problem ist, ich glaube, hättest du nicht gesagt, das ist aber gerade die Realität für dich, dann hätten wir diese Diskussion ganz anders geführt. Also ich glaube, ich habe mich nur daran gestört, dass du gesagt hast, aber in der Realität haben wir diese Gruppen nicht. Wir haben, wenn du gesagt hättest, okay, es sind menschengemachte Gruppen, ja, vollkommen klar, aber wir haben nun mal leider das dreigliedrige Schulsystem, wir haben die Empfehlung am Ende der Grundschule. Das heißt, irgendwann kommen wir an diese Grenzen, gerade so. Und das meine ich ja von Anfang an. Ich bin vollkommen bei dir, wenn wir sagen, wir sollten das alles irgendwie versuchen abzuschaffen. Und wir sollten, und wenn wir jetzt sagen, wie wollen wir das planen, dann auch gerne von der grünen Wiese und ohne diese ganzen Gruppen, bin ich hundertprozentig alles bei dir. Ich würde halt nur nicht das Realitätsbild teilen, dass gerade eben jeder alles kann, dass alles möglich ist. Ja. In unserem System, wie wir gerade sind, glaube ich das einfach nicht. So, aber ich würde gerne dafür sorgen, das zu ändern.
Ja, aber ich habe noch nie gesagt, jeder kann alles. Ich habe nur gesagt, wenn du zwei Menschen hier rauspickst, und von dem einen sagst, du bist jetzt hier wissenschaftliche Elite und von dem anderen sagst, du bist gar nichts, weil du bist ungebildet ein Pöbel, dann wird es Themen geben, wo der eine, der Pöbel, besser ist als der Pseudo-Elite-Mensch, der sich für was Besseres hält. Das war meine Aussage. Es gibt immer Konstellationen, in denen der eine Mensch in irgendeinem Maßstab besser ist als der andere, obwohl sie aus den von oben und unten gepickt werden und nicht auf der gleichen Ebene sind. Und diese Ebenen ergeben für mich deswegen keinen Sinn, weil du kannst sie dir immer schön zurechtpicken und sagen, ja, sorry, aber bin besser als du, weil. Und dann pickst du die Attribute raus oder die Sachen raus, die dich besser machen dem anderen Menschen gegenüber. Und das finde ich halt auch ziemlich unfair, wenn man so überhaupt über Menschen urteilt. Und deswegen finde ich diese Gruppchenbildung einfach Banane.
Ja, ich glaube nur, dass dieses Treppchen und dieses Stufenbild entsteht für mich auch eher anhand der Bildung und nicht anhand der Fähigkeiten oder anhand des Wissens, wenn man das so, sondern eher dieser Begriff der Bildung im Sinne von, ne, was kann ich alles mir erschließen? Und da gibt es, glaube ich, einfach viele, 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 viele Abstufungen, die es da gibt, aber es gibt nicht den einen, der ist gebildeter in dem Bereich, der ist gebildeter in dem Bereich, sondern da sind wir eher in dem Punkt, der hat mehr Wissen in dem Bereich und mehr Wissen in dem Bereich. Da würde ich dir total zustimmen, aber ich glaube, wir haben leider diese Treppe in der Bildung, im Bildungssystem, und die bauen wir immer weiter aus und sorgen nicht dafür, dass sie sich quasi angleicht. Und da geht es nicht wieder darum zu sagen, wir müssen alle gleich machen und wir müssen Ergebnisgleichheit schaffen und den ganzen Bullshit, darum geht es gar nicht, aber wir sollten versuchen zu schaffen, dass Leute überhaupt diesen Zugang zu der Bildung in irgendeiner Form eben kriegen können und um eben Teil der Gesellschaft zu werden, weil ich glaube, dass wir gerade Leute haben, die gar nicht Teil der Gesellschaft sein können und wollen vielleicht, weil sie eben von vornherein diese Möglichkeiten nicht bekommen haben oder ihnen quasi nicht gegeben wurden. Und das haben wir, glaube ich, in der Realität und das sollten wir abschaffen, damit wir zu deiner Realität kommen, glaube ich. Also deswegen, will ich ja hin, so, das, was du sagst. Nur ich sehe da gerade noch Stolpersteine, die aus dem Weg geräumt werden müssen, die du vielleicht nicht siehst, weil, wie du gerade auch richtig gesagt hast, also du siehst die schon, aber du willst, also du hast ja schon gesagt, du versuchst sie auch selbst zu suggerieren, so nach dem Motto, ich muss mir das quasi sagen, damit ich sie auch irgendwie sehe. Das verstehe ich total.
Weil ich glaube nämlich, der erste Stolperstein ist dieser Bildungsbegriff, der in der Bildung halt vorherrscht. Dieses Dogma der Bildung ist, glaube ich, der erste Stein, der kippen muss, um dann den zweiten Stein zu kippen. Ich glaube, solange die Menschen, die in der Bildung, und damit meine ich jetzt nicht dich als Individuum, sondern einfach.
Kannst du ruhig.
Nee, aber das wollte ich bewusst jetzt eben nicht aufschließen, weil ich glaube, du bist noch einer derjenigen, die da irgendwie sehr viel Zeit und Reflexion reinstecken. Aber ich glaube halt, dass eben diese dieses gegebene Treppchensystem, was wir nun mal so leben aktuell, ich glaube, das ist das erste Dogma, was brechen muss.
Aber wenn wir das Dogma brechen, dann können wir doch auch den Leuten nicht helfen. Also, weil ja, für aber, mich hängt ja, da so ein mündiges Handeln und so da alles so dran. Also ja, nach dem Motto, ich kann selber entscheiden. Und das können die Leute ja nicht, wenn sie nicht einen gewissen Grundskillset quasi haben. Und das heißt, wir müssen sie doch irgendwie müssen das doch ermöglichen. Und das können wir doch Bildung nennen, oder nicht?
Genau, aber zu sagen, das muss in einem bestimmten Treppchensystem funktionieren.
Nein, das muss auf gar keinen Fall im Treppchensystem. Das sollte das, nicht im Treppchensystem
meine,
sein.
Das ist, was ich meine. Das ist Status Quo. Die Bildung funktioniert so. Wir haben
Stäbchen. Ja, Stäbchen, das sollte auf gar keinen Fall so sein.
Das ist das, was ich meine. Bildung muss nicht so funktionieren. Und das
auf gar keinen Fall.
Müssen wir brechen. Und damit fallen so viele Bausteine. Und dann bleibt ja fast gar nichts mehr anderes übrig, als auf die grüne Wiese anzufangen. Weil dann
das heißt, du meinst, wir brechen eher mit der Methode, wie wir Bildung quasi erreichen, also dem Weg dahin und das alles so weiter und so fort, aber nicht mit dem Begriff quasi.
Ja, also Bildung ist für mich, Menschen kriegen Informationen in ihr Hirn rein, lernen diese zu verarbeiten, denen Sinn zu geben, lernen Modelle, Ideen, abstrakte Konstrukte, lernen Handwerk, lernen Bewegung, alles Mögliche, alles Bildung, ja. Und irgendwann mal bist du an einem Punkt, wo du sagst, ja gut, ich lerne weiter, selbstständig und kann dort irgendwie diese Sachen anwenden. So. Aber der Weg, wie du da zu diesen Informationen kommst und wie du diese für dich aufbaust und nutzt und wie du diese weiter verfeinerst und welche, wir haben aktuell halt ein sehr starres Bild davon. Schule, in der eine Form, die wir kennen, mit den Gruppierungen und dann am Ende landest du und machst irgendwie ein bisschen Studium oder eine Ausbildung. Und das ist das Konstrukt der Bildung.
Genau,
wenn wir da nochmal sagen, lass uns mal dieses Dogma, wie es jetzt gerade besteht, dieses Treppchensystem, lass uns das mal kurz einmal vergessen. So. Und dann nochmal auf die fundamentalen Prinzipien von Bildung zurückkehren. Was heißt überhaupt Bildung? Und dann sagen, gut, wir gucken jetzt nicht nach zielorientiert, nach dem Motto, naja, Bildung muss uns zu einem bestimmten Abschluss führen, weil dann ein bestimmtes Unternehmen gerade gesagt hat, die brauchen diese Form von Menschen. Wir haben die da hingeformt.
Das quasi. Ist ja auch, genau, das ist ja auch eigentlich eine Mutation von Bildung, eine Abart zu sagen, ne, Bildung ist, ich habe einen NC, der wird in Bildung, ein NC misst Bildung und ich werde irgendeinen Job dann dadurch erreichen. Ne, so. Das ist ja vollkommener Bullshit.
Ja, aber das ist dann wiederum das, wo ich sage, ich wünsche mir eine Realität, in der eben genau dieses
zielgerichtete,
wir formen jetzt diese Menschen, damit die in dieser einen Gesellschaftskonstruktion, die wir gerade in dem Moment haben, irgendwie funktionieren. Lass uns das mal kurz brechen und sagen, das existiert so nicht, wir müssen niemanden für irgendwas ausbilden. So, und jetzt lass uns nochmal neu denken. Ich habe keine Antwort auf diese Frage, auf das, was danach kommt, aber ich glaube, das ist das erste Dogma, was brechen muss und dann kannst du alle anderen Bausteine irgendwie nochmal reflektieren und
umgehen und sagen, absolut. Also genau, also damit ich es richtig verstanden habe, also wir müssen quasi nicht zwingend mit dem Begriff, den du gerade als Definition von Bildung genannt hast, so dass das für dich dazugehört, mit dem nicht zwingend brechen, sondern was wir meinen, wie wir da hinkommen und was wir meinen, mit dem machen zu können. So, weil es wäre ja schön, das, was du gerade gesagt hast, das wäre jetzt so mein Gedanke, wäre ja so ein Ausgangspunkt zu sagen, wie können wir das, was du gerade für Bildung definiert hast, was ja sehr schön war, zu sagen, wie können wir das eigentlich allen Menschen zur Verfügung stellen? Weil das wäre ja cool, wenn alle das könnten. So, und das eben nicht in einem Treppchensystem, sondern das eher wie so eine Art Basis legen, damit daraufhin dann irgendwie die Blumen sprießen können auf der Wiese so ungefähr. Ne? Das wäre ja eigentlich ganz schön. Und da sind wir zu 100% d'accord, dass das System, wie es gerade ist, nicht Bildung befördert, sondern Wissensaneignung oder wie man es möchte. Und da haben wir ja schon 100-mal, und hast du ja auch zu Recht gesagt, dafür haben wir mittlerweile sehr viel Digitales, also sehr viel, ne, Handy, Internet und so weiter. Das ist nicht Bildung, das ist Informationsbeschaffung. Und da kann man dann überlegen, brauchen wir so eine Art so eine Art Medienkompetenz? Ja, alles gut, aber das hat nichts mit Bildung zu tun.
Jein, weil was ist der Unterschied, ob du mir als Lehrer was erklärst, ja, und ich mir über dich Informationen beschaffe und dann irgendwann mal sage, interessant, ich glaube, ich sehe da einen Zusammenhang, ich glaube, ich habe irgendwas verstanden, ich glaube, das reagiert mit dem so und so. Also wo ist der Unterschied, ob du dir ein Buch durchliest, eine Internetseite oder von einem Lehrer einen Vortrag hältst?
Klar, ja, ich glaube, Bildung passiert immer im Miteinander so. Also ich glaube, Bildung passiert nie, also passiert nicht, also ich glaube, zu Bildung gehört für mich, zum Bildungsbegriff gehört auch immer ein Miteinander. Und das würde ich jetzt in diesem reinen Informationsbeschaffungsgedöns nicht sehen. Klar kann man sich natürlich, also deswegen meine ich ja, habe ich es extra so gesagt, das Digitale meine ich nicht, man kann natürlich sich da auch austauschen und man kann Kurse und so. Absolut, hundertprozentig, dann würden wir uns dem ganzen Begriff auch wieder nähern, aber wenn wir jetzt rein auf diesem, ich google etwas und ich beschaffe mir, ich lese, ich gucke Informationen in einem Buch nach, das wäre für mich nicht Bildung.
Ja, also. Du hast ja mehrere Dimensionen, du hast einmal die Informationsbeschaffung und dann den Grad, wie schnell und wie gut kann ich bestimmte Konzepte irgendwie mir erschließen. Und ich würde dir zustimmen, miteinander und mit jemandem, der vielleicht irgendwie dieses Wissen schon hat, der dir das irgendwie gut erklären kann und so weiter, ist wahrscheinlich die Informationsaufnahme und das Bewerten dessen deutlich effektiver und geht schneller und so weiter und so fort. Aber per se kannst du nicht sagen, nur weil es keine Lehrkraft gibt oder kein Gegenüber, hast du keine Chance, dir Informationen anzuschauen und daraus quasi Wissen oder Bildung zu erschließen.
Also bei Wissen so bin ich bei dir, bei Bildung wieder nicht, weil ich glaube, es fehlt das kritische Gegenüber. Also, weil wenn du jetzt dich einfach nur mit deinen Studien beschäftigst und dich in deine, nur für dich die ganze Zeit forschst, ja, dann sind wir da, finde ich, eben in einem Wissensbeschaffung, in einem wissenschaftlichen Zyklus, wie auch immer man das nennen möchte, so weiter, ne? Egal. Aber ich glaube, Bildung ist eben mehr, weil Bildung eben auch das Humane, das Menschliche, das Miteinander eben umfasst, weil Bildung eben größer ist als ich habe Informationen, ja, und kann die quasi reflektieren. Das ist, glaube ich, mehr. Ich glaube, es ist auch ein, wie kann ich eben miteinander diese Bildung anwenden in irgendeiner Form? Und ich brauche, glaube ich, jemanden, der mir einen kritischen Gegenüber spiegelt, um meine eigenen Punkte auch zu fragen. Weil ich glaube, nur durch Bücher fehlt da was. Also ich könnte mir das vorstellen, aber so ist mein erster Gedanke dazu.
Ich frage mich, was dieses Was dann sein soll. Was soll denn da fehlen?
Also, wie gesagt, das kritische Gegenüber. Also zum einen,
aber was ist das denn? Was ist denn das
kritische Gegenüber? Dass jemand sagt, hä, erklär das doch mal. Weil du kannst ja immer denken, ich habe das alles verstanden, aber du hast es eigentlich nicht verstanden, weil dich niemand hinterfragt.
Damit würdest du ja sagen, es ist unmöglich, etwas zu verstehen, wenn du niemandem anderen nicht in der Lage bist, jemandem anderen zu erklären, was du glaubst, was es ist.
Ja, jetzt ist die Frage, wie definieren wir verstehen? Aber ja, also ich würde sagen, du hast einen Inhalt nur vollumfänglich verstanden, wenn der kritischen Argumenten von anderen standhält und du ihn quasi auch erklären kannst. Könnte man Teil davon verstehen nennen. So. Wenn man es genau nimmt, wenn man nicht sagt, ah ja, ich habe verstanden, warum du gestern zu spät gekommen bist. Das ist was anderes. Aber wenn ich jetzt sage, irgendein wissenschaftlicher Gegenstand kommt vollumfänglich verstanden zu haben, finde ich, ist so eine menschliche Komponente nicht so verkehrt, oder?
Ja, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ja klar, wenn du es nicht erklären kannst, hast du wahrscheinlich auch nicht verstanden. So, ich glaube, da ist was Wahres dran. Aber wenn du jetzt in deiner Bibliothek sitzt und dir alle Bücher zu einem bestimmten Thema durchliest und Studien forscht und verschiedene Meinungen dazu liest und so weiter, hin und her alles abwägst und so diese Informationen, die alle beschaffst, weil ne, du liest alles das, was irgendwer ja schon mal geschrieben hat und da gibt es hin und her und da gibt es die eine Studie, dann die andere weiter und dann sagst du, ja, okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich weiß, wie eine Sonnenfinsternis funktioniert. Ich glaube, ne, also ich habe das jetzt verstanden, da sind Planeten und die bewegen sich so. Um den Punkt zu kommen, sagst du, ich glaube, ich habe es verstanden. Kannst du rein aus der Information in die Bücher nehmen, weil andere Menschen das ja dort eben schon abgewogen haben, miteinander diskutiert haben und so weiter. Also,
ja, da würde man jetzt in der perfekten Welt sagen, so nach dem Motto, ne, du machst halt keine Fehler bei deinem Selbststudium und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wir Menschen halt da irgendwie vielleicht Verstehensfehler machen und die können uns andere helfen aufzudecken, ja gut, die man vielleicht selber.
Genau, du wirst nicht wissen, ob du es verstanden hast oder nicht, bevor du vielleicht nicht jemandem.
Genau, weil du kannst
dich immer. Die Wahrscheinlichkeit ist da, dass du es verstanden hast.
Nochmal?
Es ist nicht unmöglich. Aber es ist
ja, auf jeden Fall.
Wahrscheinlichkeit da, dass du es verstehst und sagst, ich hab mich selber hier gebildet. Ja. Sonst wäre es ja total dämlich. Alle Lehrer haben uns gesagt, ihr müsst in der Lage sein, euer Leben lang zu lernen und ihr müsst euch in der Lage sein, selber Bildung irgendwie zu beschaffen, den Zugang dazu und ihr müsst euch weiterbilden euer Leben lang. So, das hätten die ja nicht gesagt, wenn es unmöglich wäre, das auf eigene Faust zu machen. Ja,
aber
gesagt, du brauchst ein Jahresabo, ein Lebensabo mit mir, weil ich bin der einzige Mensch, der dir Bildung vermitteln kann.
So. Absolut. Nur ich glaube, Bildung ist ja mehr als ein Gegenstand zu verstehen. Also ich bin voll bei dir, ne, dass das zu verstehen so passt, aber ist nicht Bildung quasi auch eine gewisse Anwendungskompetenz? Also so ein bisschen, ich kann damit ins Außen gehen quasi. Und das kann ich doch im Zweifel nur so richtig, wenn auch im sozialen Kontext, oder? In der höchsten Form. Also ja, kommt auf den Gegenstand drauf an.
Es kommt, glaube ich, drauf an, warum es dir gerade geht. Ja, du kannst auch irgendwie schaffen, dir ein Fernglas zu bauen, den Mond zu beobachten, ohne dass du jemals mit anderen Menschen interagiert hast. Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering, weil du müsstest sehr viele Dinge irgendwie zusammenbringen.
Ja.
Und ich glaub, so wirklich Wissen entsteht, glaube ich, auch in Gruppen. Also ich bin ja grundsätzlich bei dir. Ich glaube, in Gruppen lernt man besser und schafft man, kommt Kreativität zusammen, man kriegt neue Perspektiven, neue Ideen und so erforscht man auch neue Themen oder erschließt sich neue Dinge. Ich würde halt nicht pauschal sagen, du bist darauf angewiesen, dass ein Gegenüber dich irgendwie challenged, um einen Sachverhalt zu verstehen.
Ich glaube, ich bin gerade auch mehr bei so sozialen Themen, so nach dem Motto, ich kann ganz viele Bücher darüber lesen, wie man im Team agieren sollte, wie man mit Menschen reden sollte. Das kann ich niemals verstanden und quasi als Bildungsinhalt für mich, sage ich mal, begriffen haben, wenn es nicht andere Menschen gibt. Ich glaube, wir sind da, wenn wir jetzt sagen, die Mathematik, ich glaube, da können sich Leute 50 Jahre mit der Mathematik beschäftigen und die können das sehr gut verstehen. Und das kann man dann vielleicht auch Bildung nennen. Ich glaube, Bildung ist für mich halt größer irgendwie, also ich kann es jetzt auch gar nicht perfekt jetzt irgendwie definieren, aber ich glaube, Bildung ist für mich größer als, ich verstehe, die Naturwissenschaft, ich verstehe das, sondern ich glaube, es ist mehr so eine Gesamtheit aus den Erkenntnissen der Naturwissenschaft, Gesamtheit der sozialen Erkenntnisse, Gesamtheit der Psychologie, keine Ahnung, verschiedensten Bereichen. Und damit kann ich im Alltag umgehen und kann Dinge erklären und mir Dinge erklären und anderen Dinge erklären und im Austausch sein. Und deswegen, glaube ich, funktioniert für mich Bildung nur im Austausch auch, weil ich immer andere Menschen dafür brauche. Wenn es darum geht, Dinge zu verstehen, dann bin ich, glaube ich, bei dir zu sagen, ja, Dinge verstehen kann ich auch ohne andere Menschen. Aber ob ich es dann Bildung nennen würde, keine Ahnung, ist halt irgendwie dann ja, so ein bisschen Wortklauberei.
Halt, ich glaube, es gibt halt eben, ich glaube, man dürfte es auch gar nicht trennen in, das ist Bildung, nach dem Motto rein verstehen von irgendwelchen Inhalten, Informationen irgendwie verstehen, wiedergeben oder ohne Wiedergabe und allen anderen Bereichen, die du aufgezählt hast, ne? Sondern was wie, keine Ahnung, bin ich in der Lage zu sehen und wahrzunehmen und zu hören und so. Kann man sagen, ist das eine Fähigkeit, ist das Bildung, hat das was, ne? Aber, ja. Ne? Also wo ziehst du die Grenze nach dem Motto? Oder so nach dem Motto, ja, ich lese jetzt 1000 Bücher, aber wie bin ich ein guter Manager? Und dann gehe ich in eine Firma und keiner respektiert mich, weil ich eine Flachtange bin. So. Und ich bin völlig bei dir. Und es gibt gewisse Dinge, die kannst du besser lernen oder adaptieren in bestimmten Kontexten. So. Aber ich glaube halt, was dazu gehört, eben dieses Dogma zu stürzen oder zu brechen, sagen wir fangen nochmal neu an, wäre zu hinterfragen, naja gut, muss es denn immer eine bestimmte Art und Weise sein, wie man Informationen sich beschafft, in welchem Format und in welchem Modus, oder kann man das nicht komplett neu denken, zu sagen, naja, für manche Dinge, klar, die man versucht eben, in denen man versucht sich zu bilden, ist es eben dieses Medium für dieses Individuum und in dem Format, für ein anderes Thema ist es, also ist Klassenzimmer das einzige Medium? Also muss es das sein?
Nein,
ja, klar. Und ich glaube, da ist die Kreativität groß und eben das System das, was einschränkt. Mhm. Im Grunde genommen könntest du auch sagen, hey, komm, wir machen jetzt ein Jahr lang, weiß ich nicht, nur noch irgendwie in einer bestimmten Gruppe ein Forschungsprojekt. So ohne Lehrer, nur mit einem Auftrag. Und dann müsst ihr machen. So, es gibt, ne? Also du könntest ja 1000 Dinge tun, die gar nichts mit der heutigen Schule zu tun haben. Und ich glaube, da müsste man sich erstmal loslösen von diesem Bildungsverständnis nach dem Motto, wie entsteht Bildung? Das muss nochmal komplett weggestrichen werden, so wie wir gerade gemerkt haben, so ja, für den Bereich ist das vielleicht die ideale Form und für den anderen Bereich sollten wir es vielleicht anders machen.
Hm. Ich glaube, das liegt auch daran, weil das einfach so ein typisches Pedda-LK irgendwie Thema ist, habe ich da halt so irgendwie diese zwei, drei Sachen für mich im Kopf, was für mich irgendwie so Bildung ist und ne, der Begriff der Mündigkeit immer als oberstes Ziel so von Erziehung, so nach dem Motto, ganz runtergebrochen, was ja quasi ist, ich kann durch meinen Alltag gehen, ohne von links manipuliert zu werden. Ich kann eigenständig Entscheidungen treffen und so. Und das ist, glaube ich, für mich so Bildung. Und wie soll ich quasi Entscheidungen treffen, wenn ich nicht mit Menschen quasi oder wenn ich vor Entscheidungen gestellt werde irgendwie so. Ne? Und das Verstehen ist natürlich eine Grundlage, eine wichtige Voraussetzung für Bildung. So würde ich es mir, glaube ich, erklären, so wie ich es verstehen
würde. Was ich so schön finde, ist das, was du beschrieben hast als Mündigkeit, ist für mich nach meinem Verständnis die Grundvoraussetzung, um eben so wie wir sagen, wissenschaftlich zu arbeiten, wissenschaftlich zu denken und neue Erkenntnisse zu schaffen. Weil ob eine Erkenntnis neu ist oder nicht, das ist ja, du kannst es auf individueller Ebene bewerten, sondern dem Motto, hast du als Individuum was Neues gelernt? Hast du eine neue Erkenntnis? Hast du eine neue, gute Erklärung für etwas gefunden? Das ist dann die individuelle Wissenschaft, wenn du möchtest, nur der Fortschritt, wie weit bin ich? Und das in der Gesellschaft. Und ich glaube, wenn man eben jemanden zur Mündigkeit erzieht, also jemand sagt, der in der Lage ist, nichts manipuliert zu werden, sondern in der Lage ist, zu reflektieren, Sachen zu hinterfragen, Sachen zu erklären, um dann zu entscheiden, ist das wahr oder nicht? Ich glaube, dieses Puzzlestück ist eben die Grundvoraussetzung, wenn das überall gegeben ist. Und deswegen ist der Erziehungsauftrag wahrscheinlich auch genau der richtige, zu sagen, wir müssen alle Menschen dazu hinkriegen, dass sie eben befähigt werden, kritisch zu denken, sich zu reflektieren und eben Sachen zu hinterfragen und Sachen zu erklären. Dann hast du einen mündigen Menschen geschaffen und der wiederum, wenn er alle Informationen der Welt hat, alles zugänglich hat und jegliche Freiheit hat,
dann steht ihm alles offen.
Und dann hat er jegliche Chancengleichheit.
Oh, ich habe ein bisschen Gänsehaut.
Wie die Menschen das dann individuell nutzen, ist eine ganz andere Fragestellung. Ja, ja, ja. Und dann ist wieder die Folgefrage wäre, Peitsche oder Zuckerbrot oder abwechseln. So, ja, und das ist das, was ich meine. Und da kannst du, wahrscheinlich bist du für Teil der Menschen, hilft nur die Peitsche. Und sie werden sagen, warum muss ich den Scheiß machen? Und irgendwann sagen sie, geil, dass ich das gemacht habe. Und andere Menschen, die musst du gar nicht treten. Und das ist dann dieses individuelle Thema. Und das ist nach dem Motto, was ist die individuelle Erziehung? Und deswegen gibt es auch vielleicht keine Antwort in der Pädagogik, sondern nach dem Motto, was ist richtig oder falsch? Weil du findest immer ein Gegenbeispiel.
Absolut.
Aber, darum geht's, ne? Aber ich glaube, das ist, glaube ich, das Grundverständnis, was die Pädagogik fördert und sagt, hier, das ist die Baseline.
Ja.
So.
Und dann das ist spannend. Ja, also nur ganz kurz, weil du hast jetzt gerade mein oberstes Ziel der Pädagogik, was quasi nie erreicht wird, so in der Theorie, hast du gerade zur Grundvoraussetzung gemacht. Das finde ich ganz spannend, weil das ist so nach dem Motto, okay, wir müssen irgendwie Mündigkeit befähigen, aber es ist einfach fucking fast unmöglich, dass jemand quasi wirklich mündig so richtig ist. Ja. Und das finde ich schön. Also nee, deswegen, ich finde das so schön, dass man sagt, okay, aber eigentlich ist doch das die Grundlage. Deswegen sollten wir vielleicht viel mehr gucken, zu sagen, wie kriegen wir erstmal alle zu einem, sage ich mal, gewissen Prozentsatz Mündigkeitsstatus, so ganz einfach gesprochen. Und dann sollten wir vielleicht Inhalte aufbauen und sagen, jetzt fangen wir an, Mathe zu lernen, jetzt fangen wir an, das zu lernen. Weil wir gehen erstmal von dieser Basis aus, die aber erstmal gar nicht so leicht zu erreichen. Es ist nicht so nach dem Motto, hey, entscheid mal selber, was du zum Frühstück mitnehmen willst, sondern es ist viel komplexer. Aber es ist wichtig, diese Grundlage quasi zu legen. Das finde ich, deswegen ja, fand ich das ganz schön.
Für mich ist das die Grundprämisse, wenn du den Anspruch hast, dass ein Mensch sich in irgendeiner Form irgendwie motiviert dazu fühlt, sich zu bilden, also sich neue Informationen zu schaffen, sich irgendwie durch die Welt zu navigieren und jeden Tag abzuwägen, mal gehe ich nach links oder nach rechts. Hm. So, und das ist unabhängig davon, das muss nicht erst ab 18 Jahren der Fall sein. Du musst nicht erst jemanden bis zum Abitur prügeln und dann sagen, haha, du wurdest ab die ganze Zeit quasi an der Hand gehalten und jetzt schwimm. So, und die Person taucht unter und stirbt fast, weil die Welt ist so brutal, ich weiß nicht, wie Steuern geht und weiß auch immer. weil man 18 Jahre gesagt hat, ja, Mündigkeit ist so ein pädagogisches Ziel, aber Pädagogik braucht sowieso keinen Schwanz, also komm, scheiß drauf. So.
Moment!
Ja. Nee, aber genau das ist das Problem. Wenn du sagst, von Tag 1 ist das Ziel, ein Kind mündig zu kriegen, so, was auch immer Mündigkeit jetzt, ne, wie wir es gerade definieren. So, du bist mündig, so, und jetzt hast du alle Chancen der Welt und jetzt sehen wir zu, dass es keine Idioten gibt, die irgendwie komplett ihr Leben wegschmeißen, weil vielleicht muss man zu einem gewissen Grad noch nachjustieren bei Kindern. So. Aber das wäre so ein Modus, wo ich sage, ja, das baut irgendwie logisch aufeinander auf. Da ist nicht irgendwie so eine. Weil sonst, wenn du Leuten sagst, Mündigkeit ist sekundär und wir machen jetzt Wissensvermittlung, dann schaffst du Papageien. Also Menschen, die in der Lage sind, wiederzugeben. Und der eine oder andere wird sagen, oh, ich habe da irgendwie einen Zusammenhang verstanden. Ich sehe da ein Muster. So, aber das ist eher so ein Überbleibsel, so ein Randprodukt. Was du eigentlich willst, ist Menschen, die sagen, hey, warte, ich suche bewusst nach Mustern, ich suche bewusst nach Zusammenhängen, ich suche bewusst nach Konzepten, die die Welt erklären, in der ich mich gerade bewege. Und für mich ist das fundamental, das, was du als Mündigkeit beschrieben hast.
Ja, das will ich jetzt gar nicht neu aufmachen, nur noch diese Bedenken. Ich glaube nur, dass, also weil du gerade gesagt hast, auch ne, Mündigkeit ist quasi die Voraussetzung für Bildung. In meinem Kopf ist eigentlich die Bildung eher die Voraussetzung für Mündigkeit, weil erst wenn ich gewisse Dinge verstanden habe, kann ich mündig handeln. Ich brauche eine gewisse Grundlage an Wissen, nennen wir es Wissen, wie auch immer, wir es nennen, Fähigkeiten, Kompetenzen, whatever, um dann quasi zu sagen, okay, ich habe so viel Vertrauen, pass auf, jetzt schließ mir den Rahmen, so viel Vertrauen in mich selber, dass ich weiß, ich kann mündig handeln, ich bin nicht nur von links nach rechts, werde ich geschubst von der bösen Werbung, von der bösen digitalen Welt, wie auch immer man das eben dann nennen möchte, ich werde nicht geschubst, sondern ich kann selber aktiv handeln und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall in Zukunft was Gutes überlegen, um das hinzukriegen.
Ich glaube, das Problem ist gelöst. Ich glaube, Mündigkeit und Bildung geht so Step by Step.
Ja.
Und zwar, weil, ne, im Sinne von, du fängst an und sagst, hier, weiß nicht, hier, ich fütter dich mit Wissen. Armes, hilfloses Wesen. Hier, du kriegst erstmal ein bisschen Wissen.
Lern erstmal sprechen und solche Sachen.
Genau, lern erstmal so reden. So, wenn du reden kannst, dann kommt der erste Step der Mündigkeit, nämlich die Frage, musst du auf Klo? Und dann musst du verstehen, was sagt mein Bauch mir gerade? Oh, ja, ich muss auf Klo.
So. Volldampf.
So. Erste Entscheidung selber getroffen, weil du hast entschieden gerade, muss ich oder nicht. So. Und dann ist immer mehr Entscheidungsraum, immer mehr Mündigkeit, die dir zugesprochen wird, immer mehr eine Verantwortung.
Absolut, ja.
Und das muss irgendwie einhergehen mit dem Stand an Informationen, die du irgendwie zu gewissen Grad hast. So. Deswegen sagt man ja auch irgendwann mal, ist ein Mensch wieder unmündig, weil er in einem bestimmten Alter dement wird und nicht mehr kann. Du kannst ihm das gar nicht zumuten, weil er stirbt, er ist nicht überlebensfähig. So. Und ich glaube halt, dass für mich ergibt das total viel Sinn, das eben so Step by Step zu machen. So ein bisschen Wissen, ein bisschen mehr Mündigkeit, ein bisschen mehr Wissen, ein bisschen mehr Mündigkeit. Genau. Aber das hat erstmal gar nichts damit zu tun, ob du sagst, jemand, der aufs Gymnasium geht, ist mündiger, deswegen
absolut.
Mehr Wissen, deswegen, also das muss schon irgendwie, also damit, ich würde das gar nicht da dranhängen an das Schulsystem und das Bildungssystem, zu sagen, nee, warte mal, das eine geht Hand in Hand und wir können aber neu denken, weil vielleicht kannst du auch bei manchen mehr Wissen voraussetzen, mehr Mündigkeit, bei anderen kannst du weniger Wissen voraussetzen, aber mehr Mündigkeit, weil irgendwie funktioniert es. Hören Sie ein bisschen anders. Whatever. Aber ich glaube, der Punkt ist klar.
Ja, also. Absolut. Genau. Es geht immer darum, irgendwie Mündigkeit anzubahnen und irgendwie zu sagen, okay, wir wollen da irgendwie hin und jeder Prozentsatz Mündigkeit ist irgendwie gut und wir brauchen irgendwie ein gewisses Skillset, Grundset, Bildung, Wissen, Verstehen, wie auch immer man das nennen möchte. Und das sollte sich nach und nach irgendwie entwickeln.
Klar.
Weil was bringt es uns zu sagen, wir lassen dich 18 Jahre unmündig, bilden dich aber und jetzt sagen wir, jetzt sei mündig, jetzt entscheide. Ich kann so viel studieren, was soll ich tun? Keine Ahnung, Mama, entscheide du für mich, weil du hast immer alles entschieden für mich.
Ich habe die falsche Bildung gegeben. Ich habe nicht die richtige Bildung, die ich jetzt bräuchte. Wo kriege ich diese Bildung her?
Richtig.
Und das ist
lässt die Leute quasi so, genau, das ist ja das, was wir genau gerade beobachten, so ein bisschen lässt die Leute quasi in dieser Mühle und setzt diese Scheuklappen auf, die gucken nie links und rechts und kurz vorm Abi ist dann so, ah ja, ich soll ja irgendwann mal studieren. Genau, und keine Ahnung so, ne, ja.
Und ich finde, das ist eins der edelsten, spannendsten Projekte der Menschheitsgeschichte, das irgendwie cool zu machen, weil Wir sind eh schon 30, unser Zug ist abgefahren.
Ist vorbei, sorry. Also wir sind schon sehr, sehr mündig.
Was
aber
jetzt nicht mehr kommt, ja, was jetzt sehr nicht gekommen ist, gehört auch nicht mehr dazu. Aber für die nach uns kommen, vielleicht ist der eine oder andere Einstein oder Einsteinine dabei.
Gott, wir werden so schlechte Väter, Mann.
Auf jeden Fall.
Das wird so schlimm.
Grob fahrlässig.
Kann man irgendwie präventiv Kindeswohlgefährdung anmelden? Ich weiß es nicht.
Ja, so ein Watchdog engagieren, weißt du, der immer so mitguckt und so Protokolle schreibt und dir so Verwarnhinweise gibt. So gelbe Karte, ist Tag 1. Oh,
Achtung, es ist zu früh, du brauchst noch mit ihm nicht, keine Ahnung, Einstein-Rätsel lösen.
Ja. Oh Mann, das heißt, was die letzte Message sein sollte, ist, und damit man
Sag's!
Ja, damit man auch, wenn man beim ersten Mal verkackt, ja, sollte man vielleicht noch ein zweites Kind machen oder ein drittes, dann hat man nochmal ein bisschen Chance, das nochmal besser zu machen, weil man lernt ja auch, ne? Also man bildet sich ja auch weiter, ja, und dann vielleicht sollte man, also Appell macht einfach 20 Kinder, das 20. wird dann vielleicht was.
Genau. Und die ersten 8, 9, naja, ihr habt 300 gesehen, es gibt Mittel und Wege, man weiß es nicht. Genau. Der Stärkste überlebt. Genau. Käfigkämpfe, Baby-Käfigkämpfe.
Ja, einfach im Wald ausgesetzt und dann, ja.
Ist das der Folgentitel? Ich finde, das beschreibt die Folge ganz gut. Baby-Käfigkämpfe.
Im Wald ausgesetzt.
Oh, ja, Mann, es ist spät, Freunde. Es ist 21:44 Uhr.
Es war seit ersten Sekunde spät.
Das ist richtig. Aber es war schön. Es war sehr schön. Ich wünsche dir eine gute Nacht und euch allen. Also, was heißt, dir wünsche ich das noch nicht. Wir machen jetzt erstmal hier das alles ready.
Ich muss erstmal was essen.
Alrighty. Dann hast du die Hand an der Maus?
Yes.
Peace out, A-Town.
Tschüss.